Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, wann haben wir heute? Mittwoch, ne?
Genau.
Ja, Mittwoch, genau. Die 17., 18. Folge von Paul's Guitarcast. Ich bin im schicken Ruhrgebiet geblieben und ich freue mich auf die nächste Folge, weil ich bin beim Daniel Schippers, Berufskollege.
Hallo.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Ey, vielen Dank für die Einladung. Letzte Woche hat ja leider nicht gepasst.
Genau.
Passiert, kein Ding. Ja. Und ich bin zum ersten Mal hier in einer anderen Gitarrenwerkstatt.
Ja. Was sagst du? Ich war bei dir ja noch nicht.
Ey, also mein Shop passt hier viermal rein.
Ja. Es ist eine recht große Werkstatt.
Total. Auf jeden Fall. Also das finde ich halt ganz geil. Weil das ist halt so, gut, ich habe auch Werkstatt, aber das ist so richtig Großwerkstatt schon.
Ja.
Ne? Das ist schon Hammer. Gefällt mir richtig gut.
Ja.
Gutes Werkzeug, viel Storage. Finde ich sehr geil. Du hast gerade gesagt, wie lange bist du hier?
14 Jahre.
14 Jahre.
Das war auch mal nur halb so groß, 50 Quadratmeter.
Okay,
das war dann nur so ein Schlauch.
Ja.
Und dann ist vor 5 Jahren mein Kompagnon, der Steve, dazugekommen und dann haben wir das verdoppelt. Jetzt haben wir 100 Quadratmeter plus Lackierkabine und das ist natürlich praktisch. Die Halle ist super hoch, man kann auch nach oben lagern.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also ist halt eine richtige Handwerkshalle. Hier war früher eine Tischlerei drin und...
Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist natürlich geil. Also ich denke mal, die Lackierkammer ist wahrscheinlich hinter dem.
Die ist quasi dahinter.
Ja, okay.
Also ein ganz separater Raum. Also nicht hinter dem. Da sind noch Maschinen hinter dem Vorhang, große Maschinen.
Also quasi kleiner Staubraum.
Genau, kleiner Staubfänger quasi. Ja, ja. Da haben wir noch so eine Absaugung, so eine separate. Ja. Und dann ganz hier raus ist nochmal ein separater Lackierraum mit Absaugung und allem drum und dran, Heizung und.
Hammer. Da ist natürlich ganz geil, wenn man die. Also, weil das kann ich bei mir gar nicht anbieten, einfach weil der Raum ist dafür nicht da. Also, weil das kann. Also, kleine Ausbesserung, gar kein Ding, aber. Eine neue Lackierung
von Lackieren ist natürlich auch sehr speziell, also auch für uns immer noch.
Ja.
Ich mache es auch immer noch super ungern, weil 1000 unvorhergesehene Dinge passieren. Ich hasse Lackieren, wirklich, muss ich sagen. Also wenn ich eins hasse, dann ist es Lackieren.
Ey, perfekt. Der perfekte Einstieg. Wir können es über all das unterhalten, wo wir gar keinen Bock drauf haben, was immer so anstrengend ist. Nein, aber ich glaube, Lackieren ist immer so ein Ding, wo ich denke, ich habe da richtig Bock drauf.
Ja.
Aber manchmal denke ich mir auch so, ey krass, lohnt sich kaum. Aber der Aufwand steht manchmal kaum im Verhältnis.
Steht oft nicht im Verhältnis. Und ich muss sagen, ich mache das ja also jetzt wirklich seit über 20 Jahren auch mit dem Lackieren. Und es passieren immer wieder unvorhergesehene chemische Reaktionen, manchmal auch ein halbes Jahr später, du hast irgendwas schön grundiert, schön lackiert, alles fertig und dann löst sich dann die Grundierung oder verträgt sich nicht mit dem Oberflächenlack oder alte Sachen, die schon lackiert sind und du lackierst drüber und du denkst, na gut, die Lacke werden sich schon vertragen, dann geht das irgendwie ein halbes Jahr gut, dann bröselt doch wieder alles runter, also es ist ein super frustrierender Job, es ist nicht wie ein Auto zu lackieren, das Holz arbeitet, der eine Kunde möchte Risse haben, der andere möchte keine haben, es ist super, super nervig. Und
ich kann das so teilen, dass mit dieser Autovergleich stimmt halt einfach, ne? Weil das ist jetzt nicht so irgendwie mal Spachtelmasse rein, dann lackiert man so ein bisschen über, das kannst du vielleicht bei einer kleinen Ausbesserung, wenn der Kunde das nicht anders haben möchte, irgendwie geht das alles schon, aber bei der Neulackierung ist das immer so, ich sag auch, wenn der alte Lack schon runter soll, kriege ich schon Schweißausbrüche, weil dann denke ich mir schon, also einfach so, weißt du, wie viel Arbeit das ist?
Ist ein Riesenproblem, viele Sachen lassen sich nicht abbeizen, musst du die wirklich manuell runterschleifen, willst die Kanten nicht rundschleifen, schleifst da stundenlang rum, bist komplett in Mehl quasi eingepudert. Ich mache das tatsächlich immer draußen, mach das nicht mehr hier drin, wir machen so viele Reparaturen, dass wenn der Staub einmal hier in der Luft schwebt und das setzt sich dann auf die ganzen neueren Sachen, das geht gar nicht, also entweder mache ich es im Staubraum da hinten oder wirklich draußen, wenn es nicht total in Strömen regnet, dann ich habe einen rollbaren Kompressor mit Schleifgeräten.
Genau, einmal so,
ich roll wirklich vor die Hallentür, wenn es trocken ist und dann mache ich es draußen. Also diese richtigen versauten Arbeiten, die mache ich hier drin nicht mehr.
Ich kann es voll nachvollziehen.
Geht nicht.
Ich habe es mal gemacht, irgendwie bei einer Epiphone, irgendwie vor 2 Jahren oder sowas und ich dachte wirklich, ich gehe gleich drauf. Also da waren Tonnen an Lack drauf.
Ja.
So, bis du irgendwann mal Holz gesehen hast, ich habe mir vor wie so ein Schatzsucher.
Ja, der fette Polyester-Lack
da drauf. Ja, genau, richtig, der gute
Polyester. Musst du da wirklich im Prinzip runterhobeln, das geht
gar
nicht.
Richtig, forget it. So,
ist ein Albtraum.
Nee, aber schön, ich meine, man hat ja so die gleichen Probleme, so, aber pass auf, bevor wir jetzt ganz tief vielleicht in die Materie
eintauchen,
erstmal ist ja auch deine Folge und ich finde das auch cool, weil ich glaube, man kennt sich immer nur so vom Hörensagen und so, oder? Und man hat ja auch irgendwie viele Kunden gehen zu dir, viele Kunden gehen zu mir und dann hat man doch so die Leute, die mal hier sind, mal bei mir sind und so.
Auf jeden Fall,
das
du auch.
Genau, das ist voll normal.
Die gehen von Werkstatt zu Werkstatt.
Die Werkstatthopper,
die gibt's mit Sicherheit auch, klar.
Ne, so, aber trotzdem finde ich das halt cool, wenn man Ja, also man heißt sich gegenseitig unterstützt, jeder macht immer so sein Ding, um Gottes Willen, ist ja auch völlig richtig, aber ja, trotzdem, absolut, absolut. So dass man auch sagt, so ey, weißt du was, ich habe gerade keine Kapazitäten, geh doch zum Daniel, oder ich weiß, der Daniel lackiert, geh doch zum Daniel, dass man sich weiterempfehlen kann. So, ne? Weil
finde ich absolut wichtig, und ich finde auch, man kann auch Know-how und Fachwissen teilen, und das ist natürlich in der Branche nicht unbedingt üblich. Also ich finde, da ist immer schon,
ja,
auch zwischen den Musikläden selbst, was ja vielleicht auch im Handel normal ist, aber auch im Gitarrenbaubereich ist halt grundsätzlich immer, das ist auch typisch Allmann, irgendwie, ich mach's nicht selbst, dann ist es schlecht.
Ja, genau.
Und das ist so eine Attitüde, die kann ich ja gar nicht teilen. Ich kenn's auch anders, ich habe ja in den USA und England studiert, jo, damals, und man hat alles sich gegenseitig immer gezeigt. Ja. Und da gibt's diese Art von Konkurrenz, gibt's eher nicht. Es gibt eher ein Miteinander und ein Lernen voneinander. Und das ist so typisch deutsch, immer zu denken, und gerade auch in der Branche, denke ich mal, im Musikbereich, wenn ich es nicht selber mache, dann muss es ja alle anderen machen, klar, schlechte Arbeit. Natürlich. Und ich sagte, jeder, der jahrelang in der Branche bestehen kann, wird schon ganz gute Arbeit machen, denn die Kunden kommen ja einfach nicht mehr wieder, wenn es schlecht ist.
Exakt.
Es kann ja gar nicht anders sein.
Man kann natürlich, ja, wie das immer so ist, du kannst nicht alle glücklich machen, ist auch vollkommen...
Du hast immer eine gewisse Quote, du kannst nicht 100%, es gibt auch Leute, die möchten sich aufregen.
Natürlich.
Die machen es dann immer da, wo sie hingehen. Man kann nicht jedem helfen. Aber generell, klar, man kann es nicht jedem recht machen, aber man kann das schon lockerer angehen. Und ich finde so gerade dieser Konkurrenzgedanke, den finde ich relativ absurd.
Ja, also ich glaube, das trifft den Nagel schon auf den Kopf, wenn das so dieses German-Ding natürlich dann auch ist. Mhm. Weil viele, ich kann viele Seiten verstehen, gerade wenn du die klassische Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher gemacht hast. So. Also ist natürlich dann auch so diese alte Gilde, die dahinter steckt, so, das darf man auch nicht vergessen.
Ist sicherlich so, klar.
So, ja. Aber trotzdem denke ich mir am Ende des Tages auch so, ich sehe das aber auch so ein bisschen amerikanischer, so dass, mhm, ich mir denke, ey, ganz ehrlich, ne, es gibt so viele Leute, die das auch gut machen, und ich bin
da
auch...
Da kann man nur lernen.
Genau, du kannst,
ja,
nur lernen.
Man kann nur lernen. Das ist ja ein Beruf, der durch Leidenschaft entsteht. Das ist ja kein Job, den du irgendwie machst, weil du zur Schule gehst, gut Abitur hast und dann weißt, ich habe jetzt Numerus Clausus, genau, ich mache jetzt Medizin oder irgendwas anderes. Das ist ja, wobei das natürlich auch medizinische Leidenschaft gibt sicherlich, aber Gitarrenbau und Gitarren oder Musik generell, da musst du ja reinwachsen und da muss man sich richtig bemühen. Also, voll, meine Ausbildungsstelle ist mir nicht in den Schoß gefallen und da muss man sich reinarbeiten und... Ja. Ich finde, da kann man dann auch Fachwissen teilen und weiterlernen. Die Leidenschaft stirbt ja nicht, weißt du? Und,
nein,
man hat nie ausgelernt.
Also, nein, und das sind, also ich glaube, die Leute, die dann wirklich so Neider sind oder schlecht über andere reden, das sind vielleicht dann auch die, wo es dann nicht so gut läuft. So, ne? Und
es gibt ja zwei Fraktionen, meiner Meinung nach, ja, in unserem Berufsfeld. Es gibt einmal die sogenannte Voodoo-Fraktion.
Na,
das,
genau,
sind die Leute, ja, das sind gerne auch dann ältere Herren.
Ja, Herrentalk.
Die dann halt so aus dem Musikerbereich ins Schrauben rüber driften häufig. Und dann gibt es halt die Handwerkerfraktion, ja, die schlicht und einfach das als Handwerk sieht. Das sind eigentlich die meisten, die das länger oder im größeren Stil machen, kommen halt aus der letzteren Fraktion. Ja. Aber in vielen Gitarrenläden hast du halt so kleine Schrauberecken mit der Voodoo-Fraktion und die wirklich dann, also ohne denen jetzt was zu wollen, aber da wird natürlich dann, das ist dann oft auch viel mit rumstänkern und schlecht machen,
ja,
und weil ich glaube einfach unter den Leuten, die da fachlich kompetent sind, da gibt es das nicht, da lernt man voneinander und also ich bin immer gerne in anderen Werkstätten, guck mir an, wie andere, ja, Probleme lösen, finde ich super geil, mein Kompagnon Steve macht viele Sachen ganz anders als ich und von dem kann ich jeden Tag lernen, ich bin super froh, dass der hier ist.
Ja, man ergänzt sich doch einfach dann.
Man ergänzt sich und man hat einfach eine andere Perspektive.
Voll.
Und also ich gucke mir gerne jede Werkstatt an, ich gucke mir gerne an, weißt du, jeder hat eine andere Art zu bondieren, zu lackieren, genau, zu schleifen, zu, also es gibt tausend Varianten, zum gleichen Ziel zu kommen, finde es immer geil und man kann neue Sachen probieren und fertig.
Solange hat ja alles irgendwo Hand und Fuß, hat, ist das ja,
genau,
cool.
Genau,
so, ne?
Genau.
Und selbst bei den Leuten, und ich meine, ich habe auch schon genug Jobs gehabt, wo ich dann, obwohl ich sage dann den Kunden immer, wenn die sagen, ja, ich war vorher da und dann, ich sage dann, wenn ich, also das soll nicht vermessen klingen, aber ich kann schon einschätzen, ob was gut gemacht worden ist oder nicht gut gemacht worden,
na, klar,
ist.
Klar.
So, dann erstmal ganz wertfrei. Ich sag dann auch so, ey, pass auf, und ich bin dafür dann auch, glaube ich, zu sozial. Ich will gar nicht über die andere Werkstatt abstecken. Ich sag dann trotzdem, nee, einfach, ey, ich hätte es anders gemacht. So, das ist dann immer, um, ja, das, ja, so ein bisschen diplomatischer vielleicht auszudrücken.
Aber ich bin da auch vorsichtig,
ja,
was diese Aussagen betrifft. Ich hatte letztens auch wieder einen Kunden, der mir irgendwie, die Werkstatt kannte ich aber gar, mhm, nicht, der war hier und da und hat dann, und die Arbeit so und so war nicht gut ausgeführt und aber ich sage dann auch immer, ich möchte da gar nichts zu sagen,
genau,
weil, ja, ich war nicht dabei.
Ja.
Ich weiß auch nicht, und das habe ich auch schon hier erlebt, ob das alles dann immer hundertprozentig der Wahrheit entspricht.
Ja. Weil
wenn du nicht wirklich daneben gestanden hast bei der Übergabe, dann weißt du nicht, das sind immer so Sachen, die man von jemandem hört, der gehört hat, dass jemand gesagt hat. Genau. Und da bin ich, also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also ich finde, so üble Nachrede ist schnell ausgesprochen, ob das wirklich immer faktisch richtig ist. Und man weiß ja auch nicht, ob alle Kunden immer die Wahrheit erzählen, weißt du? Oder ob die einfach nur jemanden schlecht machen wollen, weil sie mit dem nicht klarkamen. Oder darum, ich möchte da gar nichts von hören.
Ja.
Ich möchte wirklich nichts von hören. Ich probiere einfach nur meinen besten Job zu machen und meine Aufgabe ist es nicht, andere zu kritisieren oder zu korrigieren. Ich bin ja kein Lehrer. Das ist und von daher, und wie gesagt, jeder, der lange genug im Business ist, wird schon irgendwie wissen, wie Dinge gehen, sonst wäre er nicht im Business. Also zumindest nicht über Jahre.
Nein, und es fällt ja auch irgendwann auch negativ auf dich, glaube ich, auch wieder zurück, wenn du dann auch, also weißt du, dann ist, man macht es einfach nicht.
Es kommt ja so frustriert rüber und lächerlich. Und ich muss auch wirklich sagen, mir war das auch ehrlich gesagt eigentlich immer egal, was die Konkurrenz gemacht hat, mehr oder weniger. Ich habe nie irgendwie geguckt und gedacht, hoffentlich kann ich die durch Schlechtmachen anderer mich besser. Das hat mich nie interessiert. Ja. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Es war immer meine Leidenschaft, mit Gitarren auch Gitarren zu bauen und zu reparieren. Und ich habe da mein eigenes Süppchen gekocht und ich habe da wirklich niemals groß über den Tellerrand hinaus geguckt, muss ich sagen. Ich habe hier mein eigenes Ding gemacht und klar, wenn ich die Gelegenheit hatte, mal irgendwo zu schauen. Ich habe zum Beispiel ganz viel mit Baseline in Krefeld früher zusammengearbeitet, mit Rüdi Ziesemann.
Machen ja auch ziemlich gutes Zeug.
So, supergeiler, supergeiler, super netter Mensch. Ja. Also wirklich absolut bester Typ, supergeiler Handwerker, super präzise Arbeit.
Die Bässe sind auch richtig geil.
Also. Supergeile Qualität und auch menschlich wirklich 10 Sterne, also besser geht's nicht.
Ja.
Und von dem habe ich auch 1000 Sachen gelernt und man kann sich immer inspirieren lassen, finde ich.
Voll.
Das ist besser positive Energie als...
ist dann rum, also wie gesagt, dieses Rumhaten oder sowas, aber es ist, glaube ich, wirklich manchmal so dieses Ellbogending so ein bisschen. So.
Total,
und,
total.
Ich, was heißt, also den Ansatz dahinter ist, ich glaube, weil dieses Business, was wir machen, ist so klein. Also, ne?
Ja, es ist klein,
spezieller
klein.
So.
Ja, ja, ja.
Und man muss natürlich echt so, was heißt kämpfen. Also ich muss gestehen, so, das wirst du ja, da können wir mal gerne drauf zu sprechen kommen. Du sagst jetzt, du machst das seit 20 Jahren, ne?
Mhm.
Wie kam das?
Ja, ich hatte also Mitte der 90er habe ich noch Zivildienst gemacht und dann irgendwie habe ich gedacht, ich möchte, Schule fand ich schon irgendwie kacke, die Oberstufe ist nicht gut gelaufen und dann irgendwie Zivildienst, dann bin ich auch kurz vor Abitur von der Schule geflogen, habe nur Fachabitur tatsächlich machen können. Dann kam der Zivi, damals noch 18 Monate, war auch nicht sonderlich entspannt. Ich fand es irgendwie dann auch nur noch nervig. Und habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwas mache danach beruflich, dann muss es irgendwas sein, was geil ist. Ich will nicht einfach nur irgendwas studieren oder irgendwie auf eine FH gehen. Und ja, und dann gab es halt in Herne, war das glaube ich damals, den Michael Schneider.
Doc Schneider.
Den Doc Schneider, der hat halt am Secondhand Musicland vom Dirk Gerlach quasi direkt nebenan die Werkstatt gehabt. Und dann bin ich da irgendwie natürlich auch mal rein, habe da auch, glaube ich, damals irgendwelche Sachen in Auftrag gegeben. Und dann war mir einfach klar, dass ich das eine super geile Sache finde. Ich wollte irgendwas mit Musik machen, im Idealfall. Aber klar, Profi-Mucker kannst du vergessen. Gitarrenlehrer gibt es auch verdammt viele. Ist sicherlich auch ein geiler Job, aber ist auch sicherlich, denke ich mal, ein hartes Brot. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich gut genug gewesen wäre. Ich war immer schon Handwerker. Und als der Schneider dann irgendwie mit seiner Werkstatt um die Ecke kam und ich stand da drin, hab dann auch so ein bisschen so ein Praktikum da gemacht, irgendwie, da habe ich gewusst,
das will ich machen.
Das ist es.
Ja.
Und der hat dann in England angerufen beim Dave Whiteman, das ist quasi mein Gitarrenlehrer gewesen an der London Guildhall
University. Da war der Schneider auch, ne?
Oder? Da war der Schneider auch.
Ja.
Und hier mein Kompagnon Steve, der jetzt hier ist, den habe ich damals da kennengelernt.
Okay.
Da bin ich also 96 nach London und war dann froh, endlich was gefunden zu haben, was mal geil ist.
Ja,
und
klar.
Nur scheiße wie die Schule und der Zivildienst. Das war einfach, die Zeit war reif.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch, also ist ja auch ziemlich geil. Ich meine, man ist in London so, ne?
Das
ist
ja schon mal London war natürlich cool, muss ich sagen. Und ich wollte halt unbedingt, ich habe drei Leidenschaften, nämlich alte Ami-Schlitten, Tattoos und Musik.
Jo.
Und es musste in irgendeinem dieser Fachbereiche sein.
Ja, der Van ist wahrscheinlich auch draußen von dir.
Der ist von mir, genau.
Hab ich jetzt fast,
genau.
Ich fast gedacht.
Also das ist auch so ein großer Tick, den ich habe. Und dann, es musste eins von den drei Sachen sein. Wäre auch, wenn ich jetzt den Job wechseln müsste, immer noch so, dass ich in dem Bereich bleiben würde. Und dann, dann war halt die Gitarre das Erste, was kam. Ich hatte vorher eine Kfz-Lehre tatsächlich angefangen. Oh, ja, habe ich angefangen, weil ich damals schon überlegt hatte, ich will alte Ami-Schlitten importieren. Und um das zu können, muss ich ja wissen, wie das technisch alles so funktioniert.
Klar.
Der Chef stellte sich aber als totales Arschloch raus von der Werkstatt.
Scheiße.
Und ich dachte, gut, wie gesagt, Schule, Zivi, alles blöd.
Jo.
Jetzt nochmal 3 Jahre mit so einem Honk.
Ja.
Geht gar nicht. Und dann... Nach einer Woche habe ich mich mit dem so gefetzt in der Werkstatt, dass ich meine ganzen Klamotten einfach auf den Boden geschmissen habe, in seine Öllache rein und gesagt habe, fick dich.
Ciao.
Ich bin raus.
Ja.
Der hat dann ziemlich gestaunt. Mhm. Aber ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und ich hatte ja den Luxus, den die anderen Mitarbeiter leider nicht hatten, zu meinem Bedauern, dass ich einfach rausgehen konnte. Weil wenn man halt gerade erst eine Ausbildung anfängt und nicht in dem Sinne noch nicht finanziell quasi auf einen Job angewiesen, ja, genau, ist, dann ist es ja auch leicht zu sagen, ich gehe jetzt hier. Klar. Und dann bin ich halt einfach weg und habe dann gesagt, okay, dann halt England.
Ja.
Und meine Eltern waren halt so nett, mir das zu finanzieren. Das wäre natürlich unter anderen Voraussetzungen nicht möglich gewesen. Da hat nicht jeder so viel Glück.
Ja, klar.
Aber ich hatte halt Glück.
Hammer.
Und in dem Fall war es die richtige Wahl.
Wie lange warst du dann da?
2 Jahre England, mhm, und etwas über ein Jahr noch in den USA danach.
Wo warst du in den USA?
In Red Wing.
Okay.
Da, wo die Schuhe herkommen quasi.
Die Red Wing. Ach,
die legendären Red Wing Boots, die, ja, jeder, die jeder Hipster.
Stimmt, die aber sehr gut verarbeitet sind.
Die auch, sehr geil. Ne? Ich habe auch zig Paar natürlich davon, schon damals gekauft. Aber in dem Ort war ich dann.
Cool.
Und das war natürlich nach London hartes Kontrastprogramm. Also einmal hast du eine Großstadt mit irgendwie Millionen Einwohnern, super dreckig, super teuer. Und dann hast du einen Ort mit 15.000 Einwohnern, nur Farmer und College-Studenten. Das war natürlich, mehr Kontrastprogramm ging nicht.
Ey, ne? Natürlich, aber ist ja auch, ist also dann lernst du beide Seiten natürlich auch mal kennen. So, ne? Das ist so, ich denke mal, ich kann mir vorstellen, dass in London ist natürlich dann auch super viel Input, weil du dann auch viele Leute dann da hast, von denen du auch lernst. So, ne?
Und London hat viel Input.
Ja.
Aber London war damals für Studenten, wie ich finde, nicht so geil, weil es war einfach zu teuer.
Okay.
Es war viel, viel zu teuer.
Also
du konntest fast sagen mal drei. Also das, wenn du, also wenn du hier irgendwie, ich sag mal, ein Bier gekauft hast für damals ja noch zu D-Mark-Zeiten, hast du für eine Pulle Bier, keine Ahnung, hast du eine Mark bezahlt, weiß ich nicht mehr.
Yeah,
da drüben ist halt ewig her, aber da drüben hast du halt für so ein Pint damals schon 3,30 Pfund oder was bezahlt. Das waren dann umgerechnet 10 Mark.
Ja. Yeah.
Zu dem damaligen Wechselkurs. Yeah. Und dann hast du echt gedacht, oh, also als Student ist das echt hartes Brot.
Ne? Ja, und du musst ja, was kostet die Uni? Die ist ja auch nicht
so. Die Uni war nicht so teuer. Die hat, glaube ich, so 700 Pfund im Jahr gekostet. Och, das ging noch.
Okay, das geht wirklich.
War echt okay, das war human.
Ja, total.
Und das Wohnen war super teuer. Da hast du irgendwie für so ein Minizimmer, das waren meist so Reihenhäuser, diese Studentenhäuser. Gab natürlich auch Studentenwohnheim. Wir hatten so ein Reihenhaus, so ein typisch englisches kleines Mini-Reihenhaus, so ein Eckhaus.
Ja.
Sah ganz schön aus. 6 Zimmer, 2 Badezimmer, irgendwie eine Küche drin.
Ja.
Da hast du irgendwie für so ein Zimmer locker mal irgendwie 800, 900 Mark bezahlt.
Okay.
Das war zur damaligen Zeit, also ich weiß, dass in der Straße meiner Eltern wurde auch ein komplettes Reihenhaus vermietet, doppelt so groß, für den gleichen Kurs. Da hat nämlich tatsächlich ein Freund von meinem Vater für 900 D-Mark das Haus gemietet, plus Nebenkosten natürlich, aber wie auch immer, in England habe ich für meine 900 Tacken, hatte ich ein 10 Quadratmeter Zimmer. Und das macht es natürlich dann so ein bisschen nicht so ganz so geil, muss ich sagen.
Ey, voll.
Und ja, Lebenshaltungskosten, Essen war super, super teuer.
Also ist ja, glaube ich, jetzt wäre es noch schlimmer, glaube ich.
Jetzt
also
ist wahrscheinlich noch schlimmer, wobei ich glaube, wir haben uns den ein bisschen angepasst, weil hier auch alles sehr viel teurer geworden
natürlich
ist. Im Verhältnis zu vor 20 Jahren ist ja auch normal.
Klar. Man sagt ja in der Retro-Perspektive gefühlt, wie du schon sagtest, irgendwie, dass man früher sagt, Bier hat nur eine Marke gekostet.
Ja, war wahrscheinlich was noch billiger, keine Ahnung,
genau, weiß ich nur nicht. Oder für 5 Mark konnte ich nur meine Karre noch volltanken.
Ja, ja, so, ne? Das ist natürlich auch vielleicht auch ein bisschen verzerrte Erinnerung, aber als Student war es natürlich so, meine Geldbörse war immer leer. Permanent.
Wie es sich gehört.
Und ja, wie es sich sowieso gehört, aber da ging das halt auch ohne irgendwie Disco-Club. Und wenn du da irgendwo hingehen wolltest, rausgehen mal in einen Club oder so, dann kostete das 50 Mark umgerechnet Eintritt. Wurde hier halt 5 Mark hingelegt.
Klar.
Und das war natürlich schon scheiße. Ja, und dann bin ich halt irgendwie so in diese Nebenjob-Schiene reingeschlittert und dann endete ich dann als Rausschmeißer einer Studentenbar.
Ja, okay,
und dann
geil.
3-4 Nächte die Woche. Das war dann auch ganz übel irgendwo. Also auch sehr witzig, aber halt auch anstrengend. Weil in England wird halt einfach super gerne geprügelt. Viel, viel schlimmer als hier. Auch Frauen prügeln sich extrem gerne.
Wow.
War zumindest damals
so. Genau.
Und das war, also da ging jede Nacht die Post ab. Wir hatten hinterher so reißfeste Football Hemden mit Universitätsbar-Aufdruck drauf. Und
es war eine Studentenbar,
nicht
Nachtclub oder so.
Nein, es war eine reine Studentenbar und man musste, also vorne am Eingang musste jeder abgetastet werden. Weil wir hatten so Gewaltexzesse in dem Ding.
Wow.
Das wirklich, also ein Kollege von mir, dem musste der komplette Kiefer verdrahtet werden nach einer Schlägerei. Und schön. Das ging dann so zur Sache, dass wir dann irgendwann hatten wir dann diese komischen Jerseys an, die reißfest waren. Dann hatten wir so ein Funkding irgendwie am Bündchen an der Hand und mussten dann immer hier irgendwie uns regelmäßig melden beim Chef, der mit dem Funkgerät dann in seinem Büro saß. Das war total absurd. Und die Bar, die oben, es war zweietagig, die Bar oben hatte um 11 Uhr Schicht. Da musste halt die ganzen besoffenen, druckbetankten Studenten, musste dann um 11 Uhr rausschmeißen. Und da ging es dann halt immer zur Sache. Da musste halt auch das Bier wegnehmen. Ja. Und dann nimm mal jemanden, der schon 10 Pints getrunken hat, irgendwie, der ist schon auf, weißt du, der hat schon 5 Promille, und dann nimm dir mal sein Bier weg. Und dann hast du halt echt...
Du weißt ja schon, wohin die Reise dann geht.
Genau,
da
weißt du schon.
Du weißt schon, was gleich kommt, und kannst dich schon auf einstellen, denkst dir aber so, oh nee, Alter. Du hast
gar keine Lust. Und dann musst du halt durch die Bar laufen, auf die Tische wemsen und dann immer hier so austrinken, austrinken, raus, 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 raus. Und dann auch wirklich die wegnehmen, die Gläser. Und dann, ja, dann führt eins zum anderen, und dann ging jeden Abend dann mehr oder weniger ging dann die Post an.
Und untertags dann Gitarren bauen.
So ein Lehrbücher. Genau, gemacht. Und dann tagsüber dann in die Uni. Und ja, das Abgefahrene war halt, dass in der Bar waren halt auch nur Studenten. Und du, was wir denen alles weggenommen haben an Drogen, an Alkohol, an die meisten hatten, oder viele hatten Teppichmesser dabei, das war damals angesagt.
Hammer
in der Tasche.
Klar,
oder
hat man.
Also habe ich auch immer dabei.
Ey, natürlich, den Nothammer.
Normal. Also, natürlich, ne. Ja, das war zum Teil schon... ja, ganz anders als hier. Also die 90er in Deutschland, die waren ja schon sehr harmlos, so diese Grunge-Zeit und so, das war damals ja alles, das war super piecig und man konnte mit jedem sprechen, und solche Konflikte und solche Schlägereien, das war natürlich hier damals undenkbar. Ne?
Das, ja, ich meine, gut, das kommt mehr auch, glaube ich, aus dem Fußballbereich so. Ich meine, England hat natürlich dann auch sowieso eine Fußballtradition bis zum geht nicht mehr.
Genau.
Ne? Und gerade die ganzen Londoner Clubs, und es gibt ja auch das, ist es das Chelsea Smile oder Chelsea Grin? Also es kommt aus
gleich. Mit dem Messer,
ja, genau, in der Backe, ne? Oder, so, ne? Oder die Kreditkarte zwischen die Zähne packen und dann einmal gib ihm so. Ne?
Da ging also auf jeden Fall ganz schnell
gegen. Nee, ich glaube, das ist sogar Glasgow Smile gewesen.
Ja, kann sein,
ich glaube, sogar aus Schottland kommt das noch. Also auch so, oh, da wird mir richtig schlecht.
Ja,
so.
Also ist schon. Wird da schnell mal handgreiflich so.
Eieiei. Ei, ei. Ja, also, schön.
Also, ja, ja, interessanterweise ist es ja auch tatsächlich so, also es ist meine Erfahrung, wenn man Leute trennt, also es ist mit Sicherheit nicht immer so, aber meistens war es so, dann tun die zwar so, als ob die noch nach vorne wollen und auf Attacke sind, aber im Endeffekt schieben die dich rückwärts.
Ja, klar.
Also das ist dann, die rufen, ich bringe ihn um und schieben dich aber rückwärts weg.
Ja, okay.
Also so nach dem Motto, bloß nicht das Gesicht verlieren.
Ja.
Das ist mit Sicherheit nicht immer so. Mit Sicherheit nicht, aber da war es häufig so, muss ich sagen. Also dann packst du irgendjemanden und denkst vorher noch, ach du liebe Güte, gleich habe ich auch noch eine hängen. Ja. Aber das Geschrei ist dann meistens größer als der effektive Wille dann wirklich.
Ja, ist halt, ne? Wie bei den Hunden. Man bellt halt viel, so, ne? Aber so, bevor man dann zubeißt, dauert.
Das fand ich immer ganz witzig. Dann
immerhin so. Ne?
Immerhin.
Muss ja noch jeden Abend, muss ja nicht eine handfeste Auseinandersetzung.
Nein. Es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Es war nicht jeden Abend was. Zumindest nicht jeden Abend eine Schlägerei, aber halt schon, es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. Und da war ich halt froh, als es auch vorbei war, muss ich sagen.
Ey, kann ich verstehen. Voll.
Die Kohle war nie am Start und dieser Job, der war witzig, aber irgendwann war auch gut.
Ja, aber man lernt fürs Leben natürlich dann auch so, ne? So auch ein bisschen da Menschen zu nehmen.
Du, das war eine harte Schule. Ich habe gelernt zu kochen, ich konnte Wäsche waschen, als ich zurückkam. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ich habe, man muss sich irgendwie durchboxen, sich da Wohnungen suchen. Es war ja vor Internet. Es war ja,
klar,
es gab das Internet.
Ja, aber
du musstest wirklich noch irgendwie eine Zeitung und durchblättern, wenn du ein Zimmer wolltest, nach Stadtteil, und musstest anrufen und mit Leuten sprechen und dann wirklich per Telefon, ohne Handy, ohne Mobilephone, musstest da was ausmachen. Da lernt man natürlich, sich irgendwie zurechtzufinden. Ne?
Die meisten, die jetzt zuhören, denken sich gerade, wie geht das so?
Ja, das ist natürlich, also das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Auch das Ganze damals zu organisieren, von Deutschland aus überhaupt nach England dann Zimmer zu kriegen und so. Nichts mit E-Mail. Ne? Da wurde es wirklich postalisch, wurde dir eine Liste zugestellt mit Leuten, die Zimmer vermieten.
So.
Da hast du so einen Batzen Zettel gehabt mit irgendwelchen Namen und Telefonnummern. Du konntest keine Fotos angucken.
Wollte ich gerade sagen, du musst halt da hinfahren, die das angucken. So, ja, ne?
Das ging nicht. Also ich habe meine erste Unterkunft habe ich wirklich per Telefon.
Ach, stimmt. Macht ja auch Sinn. Du hast da von Deutschland
aus. Von Deutschland. Ich meine, ich war einmal da irgendwie ein Jahr vorher, habe mir den ganzen Gitarrenbaukurs angeguckt. Aber da musste ich halt irgendwie für das Jahr später eine Unterkunft organisieren. Klar. Die hast du dann, also ohne Fotos, einfach irgendwelche Namenslisten abtelefoniert und dann irgendwie ein Zimmer. Ja, was kostet das pro Woche? Wird der pro Woche abgerechnet? Dann hast du dann einen Landlord angerufen und irgendwie einen ausbaldowert und ja, das musste irgendwie alles per Telefon gehen. Ne?
Ich kann mir aber vorstellen, dass es wahrscheinlich damals noch dann trotzdem im Vergleich zu heute ein bisschen einfacher noch, weil ich glaube, wenn du das jetzt inserierst, da melden sich dann so viele Leute
das
dann
drauf.
Ja. Also dann genau. Ist das ja, und ich glaube, ich habe da mal mitbekommen, ich glaube, du ein Zimmer jetzt, egal was du möchtest, in London zu bekommen,
vergiss
es. Also ist, glaube ich,
ist natürlich auch damals schon eine Hipsterstadt gewesen.
Ja,
also
klar.
Weltweit wollten alle hin. Wir hatten Franzosen, wir hatten ganz viele Finnen, Skandinavier in der Uni und natürlich unheimlich viele Commonwealth-Studenten aus Australien, Neuseeland und weiß ich nicht was. Noch Südafrika waren ganz viele am Start.
Krass.
Also das war schon eine internationale Bande. Viele Deutsche waren da. Mhm. Und war eine ganz interessante Zeit.
Und von da aus bist du dann direkt in die Staaten oder dann nochmal zurück?
Da hatte ich, glaube ich, nochmal so 2-3 Wochen Ferien in Deutschland.
Jo.
Und dann bin ich direkt nach USA geflogen. Und das war natürlich Kontrastprogramm pur, weil in Red Wing ist natürlich nichts los. Mhm. Nichts. Und halt nur Kornfelder, der Mississippi Indianerreservat. Ganz interessant. Ich habe mich da sehr viel wohler gefühlt als in London.
Ich glaube nicht.
Also ich super willkommen sofort und ich war eine Woche zu früh da, habe das irgendwie mit den Daten verpeilt, habe dann noch eine Woche, was aber geil war, weil im Gegensatz zu meinen Erwartungen war das Studentenzimmer nicht möbliert.
Okay.
Und dann musste man da wirklich irgendwie, aber wie das halt immer so ist, im kleinen Dorf, der Hausmeister hat ein paar Leute angerufen und irgendwie nach 2-3 Tagen hatte ich alles am Start für lau.
Jo.
Man war auch sehr hilfsbereit. Ja. Ich wurde dir einfach da hingekarrt. Ah, ich habe noch ein Bett, ich kenne noch einen, der hat noch einen Schreibtisch und dann hattest du quasi gratis Möblierung und.
Das ist aber sehr nett.
Die waren super nett, die Leute. Super entspannt.
Das ist dann auch sehr
super
familiär dann schon wieder und
extrem,
so weiter.
Ne? Genau, extrem, cool. Extrem. Mhm. Also das war, muss ich wirklich sagen, menschlich war das ein ganz anderer Schlag.
Mhm.
So, das war schon sehr cool.
Glaube ich.
Ja.
Und jetzt, aber ich muss da nur für mich einordnen. Da hast du dann nochmal, was war das? Auch Uni dann nochmal, oder?
Genau, das war ein College.
Ja.
Also in England habe ich im Prinzip Klassik-Gitarrenbau gelernt.
Ja.
Also Verbalkung, Zagen, Biegen,
ja, ganze Krams. Also genau, einmal Decke, Boden, Zage.
Ganz Biegen, genau, einmal die ganze klassische Nummer. Alle mussten die gleiche Gitarre bauen.
Ja.
Du konntest nebenbei noch ein bisschen was anderes bauen. Es war rein auf Gitarrenbau ausgelegt.
Ja.
In den USA war dann auch viel mit Lackieren, Elektronik, Reparatur, einfach Bundierung lernen, wie macht man es, also richtig mit Vorlesungen und dann hast du so einen Hals gebaut und dann musstest du irgendwie 5-mal mit neuem Radius versehen und dann wieder neu bundieren.
Ja,
und das wird alles zensiert und das war tatsächlich relativ streng und relativ drillartig.
Okay.
Also du hast in dem einen Jahr USA hast du circa 10-mal so viel gelernt wie in den 2 Jahren England, wobei das natürlich auch auf Eigeninitiative beruht.
Klar.
Das war ganz witzig. Und in den USA war halt, also wenn du eine gewisse Punktezahl nicht erreicht, das hast du auch nicht bestanden, schlicht und einfach. Also die hatten da eine Durchfallquote, die war, glaube ich, 25-30% irgendwie.
Oh, nicht wenig, so, ja.
Du konntest das auch nicht wiederholen. Also im Gegensatz zu europäischen Unis, wo man halt sagt, ich habe einen Kurs verpasst, ich mache das nochmal neu. Wenn du da einen Schein nicht hattest, man musste da auch Scheine sammeln oder Kurse sammeln.
Dann war Feierabend.
Dann musstest du halt nochmal komplett von vorne anfangen.
Cool.
Oder wenn du krankheitsbedingt ausgefallen bist, auch wenn es nicht deine Schuld war, ab einer gewissen Fehlstundenzahl, prozentual gesehen, warst du raus.
Ja, Stoff nicht aufholbar und fertig.
Dann war es halt das.
Ja.
Dann musst du halt nochmal ganz von vorne oder halt, also konntest das nicht anrechnen lassen oder so. Es war, und von daher waren die Leute schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen engagierter und waren auch unheimlich viele, unheimlich gute Musiker in meinem Kurs. Das war richtig geil. Da waren unheimlich viele so Redneck-Hillbilly-Jungs, die so aus dem mittleren Westen kommen, die schon mit 16 Kautabak kauen und irgendwie, weißt du, so wie aus so einem Film eigentlich. Ja, das war sehr cool. Sehr viele Hippies, dauerbekiffte Rednecks, kannst du sagen.
Das Hammer.
War ein ganz anderes Publikum als in England.
War ein Jahr oder 2 Jahre?
Das war etwas über ein Jahr.
Okay, alles klar.
Ja, das war super cool. Da habe ich auch immer noch viel Kontakt zu den Leuten von damals, auch wenn man sich nicht mehr sieht.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich auch, viele werden sich wahrscheinlich auch selbstständig gemacht haben, ne? Oder
es geht.
Ist das,
also in dem Berufsfeld tatsächlich nicht unbedingt.
Also, obwohl ich glaube, alleine die Dichte in den Staaten an Leuten, die.
Da gibt es mehr Leute.
Wahnsinn.
Genau. Da gibt es mehr Leute.
Ja.
Und die, also ein paar sind tatsächlich zu George Grun nach Nashville.
Mhm.
Der hatte so einen riesen Repair-Shop, der hat ja diese ganzen Gitarrenbibeln geschrieben.
Also der ist ja auch, also Nashville ist ja sowieso.
Ist ja ein
auch,
Begriff, der Typ.
Ja.
Da waren einige hinterher. Einer ist nach Hawaii gegangen und hat aus Koa diverse Weißenborn-Gitarren gebaut,
Live-Gitarren.
Ja, genau. Also die waren wirklich überall verteilt, die Leute, die dabei geblieben sind. Ein anderer, mit dem ich noch Kontakt habe, ist aber heute tatsächlich Bewährungshelfer, also Parole Officer. Der ist dann, da müssen sich irgendwelche Knastis melden, der macht sowas nur noch als Hobby.
Oder bietet dann vielleicht mit den Jungs dann an, um runterzukommen.
Oder so. Vielleicht jammt er dann mit denen, ich habe keine Ahnung, aber der macht dann halt sowas. Also es ist längst nicht jeder in dem Fachbereich geblieben, weil, wie du schon sagst, in Amerika gibt es natürlich ohne Ende Gitar-Tags.
Ja,
es wird natürlich auch viel mehr Mucke gemacht, das muss
Klar.
man auch sagen.
Ja.
Und die Qualität der Musiker ist natürlich auch phänomenal hoch. Also da in Redwing, da gibt's halt, da gab es zwei Bars damals und in einer war zumindest, die war auch direkt am Mississippi, da war jedes Wochenende Live-Mucke.
Okay.
Und die Bands haben dann Level, dass selbst irgendeine Senioren-Coverband, den rufst du irgendeinen scheiß Song zu.
Und die machen das.
Ja, die spielen den einfach. Ja. Da schlackerst du aber mit den Ohren.
Ja.
Und zwar richtig geil.
Ja.
Nicht irgendwie so ein bisschen so oder so rumgeholpert, ja, sondern, weißt du, das ist einfach Wahnsinn. Also und insofern...
Ich glaube manchmal, also wie gesagt, du hast ja da gelebt und ich kenne ja das ja auch nur, ich sag mal, die Vorbilder, die ich mir dann setze, ob das jetzt viele Mucker sind oder auch aus dem Gitarrenbaubereich, jetzt sind einfach viele Amerikaner dabei. Fertig aus.
So, ne? Absolut.
Und dieser amerikanische Weg in Anführungszeichen, manchmal ist dann einfach so dieses einfach machen. Und dann nicht so verkopft manchmal drangehen, sondern
genau,
einfach, dann einfach lass mal machen.
Genau.
Und ja, das ist so, das hat schon viel. Und das finde ich, ich finde das immer sehr bewundernswert, weil Deutschland ist immer sehr viel erstmal, oh, erstmal gucken.
Ja, erstmal skeptisch und geht nicht.
Genau, geht sowieso nicht.
Yes, und die Amis sind halt meistens so, ja, wird schon werden. Und der große Unterschied ist, und das wurde mir auch so vermittelt nach dem einen, also nach den zwei Jahren England, die Engländer sind auch nicht ganz so negativ und die Amis sind sehr viel positiver als die Deutschen. Nach dem einen Jahr Amiland habe ich wirklich geglaubt, also man glaubt dann, man weiß dann für sich, ich kann alles schaffen.
Ja.
Durch Fleiß und ein bisschen Offenheit und Bemühen kann man alles schaffen. Und dann kommst du zurück nach Deutschland, willst auf dem Amt dein Gewerbe anmelden und dann weißt du, innerhalb von 5 Minuten holen die dich runter davon.
Genau. Es braucht nur einen Gang zum Amt. Und
du weißt schon wieder, es ist alles doch ganz anders. Und diese Attitüde da drüben, dass halt alles möglich ist.
Ja.
Und die Leute haben eine so viel positivere Lebenseinstellung. Natürlich gibt es auch totale Spasten. Ne?
Klar. Also
machen wir uns nichts vor. Das weiß jeder. Aber der generelle Amerikaner, egal welcher Ausrichtung, der glaubt halt an sich. So, und das ist halt ein wunderschönes Gefühl. Die Leute sind dadurch unheimlich positiv gestimmt.
Ja.
Weißt du, die sind nicht so negativ und grummelig oder so neidisch oder so skeptisch, sondern wenn du denen eine geile Gitarre hinlegst und die baust, die denken dann wahrscheinlich, ey, wenn der blöde Schippers das kann, ich kann das genauso geil.
Ja. Und dann
machen die das.
Ja, genau.
Oder die glauben an sich, ne? Und du hast halt die haben halt alle so eine positive Art der Motivation nach einem Jahr. Das ist wie so eine Gehirnwäsche. Du denkst dann wirklich auch so, dass alles möglich ist und jetzt baue ich die geilsten Gitarren der Welt. Ich mache das jetzt einfach. Und wenn man dann zurückkommt nach Europa und nach Deutschland, das ist dann schon, da kommst du schon sehr auf den Boden der Tatsachen zurück. So, ne?
Ja, muss also ich sagen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, klar, das ist auch alles, wir sind ja hier geboren und dann kriegst du natürlich dann auch viel so diese German-Angst natürlich auch mit.
Ja, die ist aber reell.
Natürlich ist sie reell. Also ich kann mich ja davon auch nicht ganz frei. Also es geht einfach nicht so.
Nein, kann man nicht. Wenn man hier lebt, dann dein Umfeld prägt dich.
Ja. Genau. So. Und natürlich hat man auch mal so eine Skepsis, dass man dann sagt, so macht man sich jetzt daran selbstständig und bla und bla und bla.
Genau.
Und du kannst natürlich auch die positivste Art haben, aber wenn nachher die Leute nicht zu dir kommen, dann klappt das ja auch.
Absolut.
Muss man ja auch sagen. So, man muss ja realistisch bleiben. So, ne?
Genau.
Und aber trotzdem, wie gesagt, mich stört es dann eigentlich auch, wenn du immer so dieses, ja, wenn es zu viele Zweifel sind. Gesunder Zweifel ist manchmal für dich völlig in Ordnung.
Man muss ja reflektiert sein. Und
wer
nicht an sich zweifelt, kann ja auch nicht besser werden.
Ey,
wenn du dich für den geilsten hältst, dann singst du hinterher bei Deutschland sucht den Superstar und denkst, du wärst irgendwie Michael Jackson, weil niemand dir mal gesagt hat, dass du eigentlich nicht der geilste bist.
Ja, und du brauchst die Leute, die dich einmal runterholen. So.
Ist auch völlig in Ordnung. Du brauchst eine Selbstreflexion.
Genau.
Und dann, nur dann kannst du wirklich gut werden. So, ne?
Exakt.
Und das, also sich immer nur gut finden, ist auch nicht top. Aber ich sag mal, einfach so eine etwas positivere Attitüde macht dann schon Sinn. So eine gewisse Leichtigkeit. So, ne?
Genau.
Die ist hier echt schwer zu finden.
Voll.
Meine persönliche subjektive Wahrnehmung so, aber ich kenne es halt auch anders. Ne?
Ja, darum, also wollte ich gerade sagen, du hast einen guten Vergleich.
Ich kenne es anders,
genau.
Und ich habe dann nachher auch noch 5 Jahre in Holland gelebt tatsächlich, hatte da auch einen Laden und...
Ah, die Holländer sind doch...
Ey, die Holländer sind auch tiefenentspannt.
Und
die wohnen ja quasi um die Ecke.
So
ja, die sind ja um die Ecke, ne?
Genau,
wie die Deutschen im Bekifft.
Cool
und, ja, genau. Und nicht ganz so bürokratisch.
Ja.
Und schon da, und das ist ja quasi, das ist ja wirklich hier direkt von hier aus irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten bist du da. Wir wohnen ja quasi an der Grenze und die sind schon da dermaßen lockerer drauf. Das ist echt
man
schon
ist auch eine andere lockerer. Also ich bin auch lockerer, wenn ich schon über der Grenze bin, denke ich mir immer so, ich bin cool drauf. Ne?
Ja,
und das ist aber auch wieder so typisch, aber gut, ist auch wieder German alles. Die Holländer geben sich ein bisschen Mühe, die meisten können auch Deutsch so ein bisschen, ne? Und natürlich dann wieder der gute Deutsche kann wieder gar nichts.
Ja, also viele nicht, aber bei
einer
jüngeren Generation, da spricht
klar,
da quasi jeder Englisch
und
das ist natürlich schon so. Aber ich glaube, es ist einfach die generelle Attitüde. Man hat hier einfach in vielen Dingen einfach leider einen Stock im Arsch. Das ist einfach so.
Ja, auch gerade was Instrument und so was angeht, muss man auch dazu sagen. So, ne?
das ist
alles
so,
sehr konservativ.
Es könnte alles ein bisschen lockerer sein und entspannter sein. Ich glaube, alle würden damit besser fahren, aber man kann natürlich die Welt nicht ändern.
Nee.
Nur in seinem eigenen kleinen Umfeld so das kann man das.
Kostet auch zu viel Kraft.
Es gibt aber natürlich auch genug tolle Menschen, da darf man natürlich auch nicht vergessen. Also man trifft natürlich immer wieder, egal wo, tolle Leute, finde ich.
Ja.
Darf man natürlich jetzt auch nicht alles negativ sehen, aber generell so der deutsche Spießbürger, der könnte mal ein bisschen mehr Lockerheit und ein bisschen mehr Entspanntheit, glaube ich, ganz gut vertragen.
Ja. So, ne? Gebe ich dir völlig recht. Ja. Wo hast du den Laden in Holland denn gehabt?
Direkt in Venlo, im Zentrum.
Jo.
Das hieß dann Guitar Works, hieß das dann. Das war, wir hatten so einen kleinen Einzelhandel. Ich hatte einen Kompagnon, der Henk, super cooler Typ. Und dann ging das aber relativ zügig los mit dem ganzen Internetverkaufsboom.
Ja.
Und du hast dann, das war so, wann haben wir da angefangen? Vielleicht 2003 oder so. Und vielleicht auch, ja, vielleicht ein bisschen eher, weiß ich nicht. Und dann kamen aber diese ganzen Internetriesen und relativ schnell wurde klar, man kann da nicht mehr konkurrenzfähig sein. Mhm. Dann haben wir auch relativ viel Reparaturen gemacht, aber damals noch im kleineren Rahmen. Und auch ein bisschen Gitarrenbauzeugs und dann irgendwie aber recht schnell gemerkt, so richtig wirtschaftlich ist das nicht.
Ja.
Und dann habe ich mir halt überlegt, ich gehe zurück nach Bochum und mache mich dann komplett selbstständig. Und dann bin ich halt hier in die Halle reingekommen.
Okay.
Und seitdem bin ich hier.
Seit also, 2007 war das, ne?
Seit 2007,
ja.
Genau.
Ja.
Ja. So schließt sich der Kreis.
Boah, ey, aber ey, das ist ja ein cooler Werdegang.
Ja.
So, weil, ne, das hat ja, wieder deutsch zu sein, Hand und Fuß, du hast halt ja auch gelernt.
Ja, 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 ich habe das gelernt. Ja, ne? Ich war auch sehr ehrgeizig und sehr begeistert und mit viel Enthusiasmus dabei.
Ja.
Und ich finde es immer noch super. Also nach all den Jahren würde ich sagen, ich möchte nichts anderes machen. Nach wie vor. Und das ist ja schon mal viel wert.
Erstmal das,
in genau. Welchem Job kann man das sagen?
Ja, ich sag mal so, also ich meine, es gibt natürlich auch immer mal Phasen, die habe ich zumindest auch, wo man auch sich denkt, Alter, wenn ich noch einige Tage heute in der Hand habe,
flippt
mich aus so.
Hast du,
ne?
Hast du, klar.
Muss auch so sein.
Aber wenn du jetzt in irgendeinem scheiß Büro arbeiten würdest, mit irgendeinem Chef, der dich doch irgendwie auf Quote drückt, dann
also bin ich auch
ein anderes Leben.
Ey, bin ich vollkommen raus, gebe ich dir auch völlig recht.
Wie lange machst du das?
Ich mache das jetzt, also ich habe den Laden ja meinen jetzt seit 2019 und insgesamt aber jetzt, wenn ich noch die Musikshop Axelzeit mit dazu rechne, seit 2012. So, und da
das
muss
ich ja auch schon ein paar Jahre.
Genau,
das ist so, auch schon eine lange Zeit, klar.
Ne? Und natürlich baue ich das jetzt auch noch weiter aus, weil ich habe ja auch German Angst, ne, was noch Soziales nebenher noch studiert, weil ich irgendwann echt mal die Schnauze gestrichen voll hatte. Mhm. Das lag aber, glaube ich, mehr an dem Shop im Shop-Kontext so ein bisschen.
Mhm.
Also ich habe super immer gerne Musikshop Axel gearbeitet, um Gottes Willen, aber irgendwann war dann auch so, naja, willst du jetzt hier das für immer im Shop machen oder willst du das vielleicht mal irgendwann selbstständig machen? Und dann habe ich irgendwann mal so ein bisschen das nur neben der Uni nebenher noch gemacht, trotzdem die Werkstatt noch weiter noch geführt. Aber dann seit 2019 war dann so, ey, ich mach das jetzt komplett so. Und auch mit einem vernünftigen Kundenstamm und das läuft auch, alles mega. Und ich gebe dir auch recht, bevor ich jetzt einen Vorgesetzten noch irgendwie habe, nein, danke, natürlich hat das selbstständige Dasein auch, wie das immer so ist, auch Kehrseite.
Es hat auch Schattenseite.
Ist einfach so.
Auf jeden Fall.
So. Du bist halt, also 24-7, du schaltest ja nicht ab. Also ich kann es nicht.
Nee, und nicht wirklich. Und ich glaube, das, was mir jetzt so langsam so ein bisschen, so was ich jetzt so langsam so merke, ist halt irgendwie, jetzt so auch in der Corona-Krise, wenn du halt irgendwo angestellt bist oder irgendwo andere Jobs hast, dann kriegst du halt irgendwie, dann läuft ein Gehalt weiter oder so. Das sind so. Oder stell dir mal vor, du brichst dir irgendwie, ich meine, ich fahre auch Motorrad, Mountainbike und so, ich breche mir irgendwo kompliziert einen Arm und kann wochenlang nicht arbeiten. Habe ich früher drauf geschissen, war mir vollkommen egal.
Ja.
Mittlerweile denke ich so, oh Kacke, ich habe ja noch zwei Kinder, die muss ich ja irgendwie ernähren.
Ja.
Also klar, man denkt da natürlich, wenn mal irgendwas passiert, dann bist du irgendwo nicht so gut aufgestellt. Das geht, glaube ich, jedem Handwerker so.
Klar.
Also ob du jetzt ein Anstreicherunternehmen hast oder irgendwie eine Gitarrenwerkstatt, macht ja keinen Unterschied. Wenn du selber mal lochen musst, die Arbeit muss ja gemacht werden.
Genau. So.
Aber du hast natürlich auch 1000 Vorteile.
Klar.
Du kannst, du musst nicht jeden bedienen, das ist ein großer Vorteil. Du
Exakt.
Musst, wenn mal das Wetter richtig, richtig geil ist und du hast was vor, kannst du auch mal mitten in der Woche sagen,
ey,
heute nicht.
Genau.
Ich mach's an einem Regentag stattdessen dann oder was auch immer.
Ja, genau.
Also du hast halt eben viele geile Vorteile und du kannst bis vor allen Dingen deines eigenen Glückes Schmied. So, das finde ich halt auch super cool.
Genau.
Also man merkt ja auch selber, wenn du viel machst, dann passiert auch viel.
Genau.
Es gibt ja auch Phasen, da bin ich auch weniger motiviert. Dann merkst du halt auch irgendwie, das läuft nicht richtig. Das ist ja auch dann wirklich in deiner Hand. Und das finde ich persönlich ein schönes Gefühl. Es gibt ja Leute, die mögen das nicht, wenn die selbstständig verantwortlich sind für irgendwas. Aber ich kenne es jetzt gar nicht mehr anders.
Nee, also ich mache das auch dann schon zu lange. Klar, hat man auch mal so Nebenjobs früher gemacht, so, was auch völlig in Ordnung war. Aber ich merke auch, kommen mehr damit klar, selbstständig zu sein. Mhm. So. Und die Schattenseiten sind natürlich dann auch so der ganze Scheiß, dass man sich um die finanziellen Sachen kümmern muss, wie Steuern und was weiß ich. Das ist so, das nervt mich. Gibt das natürlich aber gerne aus der Hand, weil da lasse ich dann auch eine Steuerberater machen.
Aber das mache ich auch, ja klar.
So, ganz klar. Aber du musst ja trotzdem halt so, aber dieses Corona-Stichwort ist natürlich dann, viele Leute kommen bei mir mal rein, es wird bei dir ja nicht anders sein, weil du hast ja auch genauso viel zu tun und du wirst ja auch nicht in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass es weniger geworden ist, sondern tendenziell es ist mehr.
Viel mehr geworden.
Genau.
Viel mehr.
So. Ja. Das ist bei mir genauso. Ja. Weil die Leute, die nicht davon leben können, also von der Musik meine ich jetzt, die sagen natürlich dann mehr, ey, weißt du was, ich lasse mein Schätzchen nochmal aufmöbeln, ich will das nochmal fertig gemacht haben, bla bla bla. Und das ist ein Run und es ist mehr geworden. Da kommen die Leute mal dann rein und sagen dann, bei mir zumindest, ja, du bist ja auch gefühlt ein Gewinner der Krise. Und ich sage immer so, ja, nee, eigentlich
nicht. Ja, das kommt aber bei anderen Zeiten, ne?
Ja, genau.
Was heißt Gewinner der Krise? Ich meine, es ist einfach so, wer fleißig ist, der hat natürlich dann auch irgendwo mehr Einnahmen, falls das damit gemeint ist oder mehr.
Ja,
aber
man kann ja trotzdem nicht mehr schaffen, es stapelt sich ja
irgendwann dann auch so. Nein, das ist ja wie in der Sanduhr, weißt du, du kannst oben drauf schütten, wie du willst, aber durch das Nadelöhr geht ja trotzdem nur ein Korn.
Weißt du,
genau so ist das.
Genau,
also. Und es kommen natürlich auch wieder andere Zeiten und ich kann dir sagen, im Sommer werden jetzt andere Zeiten kommen, weil wenn sich wieder alles lockert und die Leute nicht mehr zu Hause irgendwie Home-Recording machen im Winter, wenn es draußen regnet bei irgendwie 5 Grad und schon um 4 Uhr dunkel wird, dann sind die draußen unterwegs und wenn du nicht gerade viel Live-Mucke machst mit deiner Band oder so, dann hast du auch andere Interessen jetzt im Sommer nach dem ganzen Lockdown-Scheiß. Bin ich mir ganz sicher, dass die Werkbänke wieder leerer sein werden.
Genau.
Deutlich leerer
also sein werden. Also ich habe das auch schon oft genug gehabt, dass man im krassen Sommer, dass da mal ein Monat wurde, merkt, okay, das ist super wenig. Ja. Ich finde es aber völlig in Ordnung, weil sowas das kalkuliere ich auch mit ein.
Das musst du mit einkalkulieren.
Genau.
Das ist auch definitiv ein bisschen Saison.
Ja.
Also ich merke das über die letzten Jahre jetzt immer weniger, weil klar, je länger man das macht, desto mehr Leute kennen einen. Das gleicht sich dann besser aus.
Ja.
Aber auch als ich hier angefangen habe und auch die ersten 4-5 Jahre, das war dann zum Teil schon manchmal im Sommer so, dass ich wirklich dachte, scheiße, jetzt hast du irgendwie noch 10 Reparaturen hier stehen.
Achso, ja, dann kommt man so ein Schwitzen.
Dann kommst du so ein bisschen so, weißt du, manchmal hast du ja auch ein bisschen viel stehen, dann denkst du, wie schaffe ich das jetzt noch?
Ja, und dann kommt, und dann denkst du so, boah, noch eine und so.
Hätte ich doch weniger zu tun.
Ja, genau.
Und dann passiert genau das und dann hast du plötzlich nur noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Instrumente hier stehen und dann denkst du, ah, jetzt wäre es aber schön, wenn doch wieder ganz viel zu tun wäre. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, aber man weiß ja trotzdem, also man kann ja ab einem gewissen Punkt die Erfahrung sagen, du weißt, die Kunden werden ja nicht wegbleiben. So, es ist einfach so. Also wenn es so wäre, dann hat das irgendwelche Gründe, die man sich wahrscheinlich erstmal nicht erklären kann. Mhm. Weil wenn die erstmal da sind, sind die erstmal da.
Wenn die erstmal da sind, sind die im Regelfall da. Genau, also da, das ist natürlich ein Job, da muss man sich auch, du baust ja einen Kundenstamm auf, wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders sein. Das geht dann über Mund-zu-Mund-Propaganda und dann irgendwann hast du halt deine Leute, die dich immer weiterempfehlen, im Idealfall oder zumindest ein großer Prozentsatz davon.
Ja.
Und dann irgendwann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer. Aber man darf natürlich als Selbstständiger niemals irgendwas für selbstverständlich hinnehmen. Also ich bin immer noch vorsichtig in gewisser Weise. Und aber na gut, ich lebe nicht auf großem Fuß. Ich habe alles, was ich will. Das ist ja auch ein wichtiges Bewusstsein. Weißt du? Ich bin halt nicht so ein mein Auto, mein Haus, mein irgendwas Typ. Das interessiert mich alles nicht.
Ja.
Ich habe zwar gewisse Dinge, die ich haben muss, aber wenn man diesen Beruf ergreift, dann weiß man ja vorher schon, dass man nicht irgendwie im Monat 10.000 Euro netto verdienen wird. Das weiß man vorher und dann darf man hinterher auch nicht rumjammern.
Genau.
Und wenn einen das stört, dann muss man sich halt anders orientieren.
Ja, oder also das Beste halt draus machen, so dass man happy damit ist. So, ne? Also ich weiß, also ich sag ja auch, oder ich habe ja auch genug Leute aus der Branche dann kennengelernt und man kriegt ja schon sehr früh eingeimpft, ey, das ist, wie du schon sagtest, du kriegst dann nicht das immense Gehalt so jetzt mit.
Nö, das geht damit nicht.
Genau, das geht nicht.
Das geht nicht.
Du musst dich ja auch quasi, was so Preise auch geht, natürlich kann jeder seine Preise machen, aber du musst dich ja auch so ein bisschen orientieren, was neben anderen Shops. Also zumindest, dass man so Richtwerte hat.
Genau.
Ich weiß zum Beispiel, das Butter- und Brotgeschäft ist für mich immer noch nach wie vor, sind Setups, einfach weil die am routiniertesten laufen. Hm. Da geht am allerwenigsten schief.
Ja.
Also da ist so 90%, du hast jedes Modell schon mal gehabt und weißt, es läuft einfach. Und ich
Gebe
bin
dir recht.
Ne?
Klar.
So.
Ist so.
Genau. Mhm. Und das geht quasi so schnell von der Hand. Die Leute sind dann immer so ein bisschen baff, wenn du dann sagst, ja, kannst du da noch dann abholen, weil die haben manchmal kein Verständnis dafür, wie lange man daran sitzt. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass das dann schlampig gemacht worden ist, sondern ey, du zahlst mich jetzt nicht für die Stunde, wie ich da dran sitze, sondern für die Erfahrung,
die ich habe. Für die Erfahrung.
Genau.
Die Erfahrung muss man sich erarbeiten.
Richtig.
Das heißt, ein guter Arbeiter kann natürlich unter Umständen viele Setups am Tag machen.
Genau.
Weil du halt aber auch genau weißt, jetzt habe ich das Optimum erreicht.
Ja.
Du musst halt nicht rumexperimentieren.
Nein.
Du kannst halt einfach darauf hinarbeiten, du weißt, jetzt habe ich das hier geschafft.
Genau.
Und du kannst dem Kunden dann vielleicht noch vorschlagen, hey, vielleicht sollte man mal die Bünde abrichten oder was auch immer.
Genau.
Und dann sagt er vielleicht ja oder er sagt nein.
Ja.
Aber du kannst natürlich dann viel machen. Und klar, du zahlst natürlich nicht für die Zeit, dann würde ja langsame Arbeit belohnt, sondern du zahlst natürlich für deine Expertise und für das zügige, professionelle Arbeiten. Das ist natürlich, und wie gesagt, man lernt ja immer noch dazu. Also man wird ja immer besser und schneller. Das ist ja naturgemäß so wie bei allen Dingen, die man häufig macht. Ja. Und na klar, du zahlst für deine Expertise, für nichts anderes.
Und ich meine trotzdem, du kannst ja, also wie gesagt, man hat mal da Monate, die sind dann richtig gut gewesen, weil dann einfach viel gegangen ist oder vielleicht viel schnell von der Hand gegangen sind, ein paar Monate, wo du auch mal Jobs hattest. Das sind ja so diese Timesucker-Jobs, die vielleicht super aufwendig sind, aber trotzdem bleibt da manchmal auch so viel gar nicht bei hängen. Also es ist dann auch so im Verhältnis,
muss man manchmal sehen. Ja, die gibt es häufig, finde ich. Also gerade bei alten Restaurationsgeschichten.
Ja.
Da fängst du an und dann denkst du dir halt wirklich so, das Fass, wenn man das einmal aufmacht, dann muss man es natürlich auch auslöffeln.
Genau.
Aber wenn man es dann aufgemacht hat, dann ist es manchmal viel mehr Arbeit, als man denkt. Das passiert selbst mir noch. Also nach all den Jahren denkst du halt, okay, ich habe eine alte Gitarre, die Balken sind alle lose, die Brücke kommt runter, dann probierst du das irgendwie abzuschätzen, wie viel Arbeit das jetzt ist und stellst dann aber währenddessen fest,
und
dann alle anderen Balken fallen auch noch ab oder irgendwas. Und dann hast du plötzlich die 3-, 4-, 5-fache Arbeitszeit.
Genau.
Shit happens.
Ne? Kostenvoranschlag schon längst durch. Und
genau, bist du lange, lange durch.
Genau, und dann weißt du einfach, okay, du machst halt jetzt noch mit. Und dann, also ich mach's halt nicht, aber ich mach's da manchmal auch so, dann geht's so bei mir dann irgendwann der Punkt an, wo ich anfange zu rechnen. Und dann gucke ich so, was bleibt eigentlich jetzt gerade noch hängen? Und dann irgendwann merke ich so, ich mache das jetzt nicht schlampig, ich mache das zu Ende, aber da knabber ich dann so ein bisschen, weil es nervt.
Gibt es tatsächlich relativ häufig, finde ich. Also gerade wenn es nicht Routinearbeiten sind, hast du es relativ häufig und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Da muss man vorher halt ein gutes Händchen bei der Abschätzung haben. Das ist natürlich nicht immer so einfach.
Das ist halt Berufsrisiko. Das sage ich auch. Das ist ja insofern dann mein Risiko. Und ich meine, die Setups, so, die befriedigen dich ja auch nicht dann wirklich. Weil irgendwann ist das auch so, die tausendste Fender-Strat, die ich jetzt nochmal hier neu einstellen muss, ich werde wahnsinnig. Natürlich ist das cool, weil vielleicht eigentlich so, wenn man das auf das Monetäre jetzt mal ummünzt, da bleibt am meisten bei hängen, weil dann einfach zack, fertig und schnelle Arbeit und verdienst gutes Geld.
Absolut. Dann also alles, was irgendwie kalkulierbar ist, ist natürlich vorhersehbar. Genau. Und wenn man es häufig macht, kannst du natürlich genau sagen, wie schnell du bist oder mehr oder weniger kannst du es vorhersagen.
Ja.
Und bei so Einzeldingern oder bei Restaurationsgeschichten oder Refinish-Sachen, das ist natürlich dann immer so ein Buch mit 7 Siegeln manchmal. Aber man wird über die Jahre immer besser, find ich persönlich. Ja, also ich vertue mich immer weniger mit solchen Sachen. Man hat einfach eine Nase dafür und es gibt einfach tatsächlich auch Jobs, die man besser gar nicht macht.
Oh ja.
Aus rein finanzieller Sicht.
Oh ja.
Und es ist eine große Weisheit zu wissen, wann man sowas hat.
Ja.
Und es gibt auch tatsächlich auch Kunden, bei denen das genauso ist.
Ja.
Die gibt's auch.
Ja.
Und da habe ich wirklich viel vom Markus Becker hier, vom Verstärker
ganz liebe Mann,
gelernt. Genau, der wirklich der hatte einfach den 7. Sinn.
Ja.
Behaupte ich jetzt mal
so.
Und es gibt einfach gewisse Reparaturen und ganz selten auch gewisse Kunden. Da sollte man einfach sagen, das passt jetzt hier nicht.
Ja.
Das mache ich dann auch.
Soll ich mal sagen, aber 100%. Ich habe das mittlerweile auch irgendwann so diese Menschenkenntnis dann bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, ist jetzt hier Stresskunde, Stresskundin, das jetzt nicht. Aber es geht manchmal so in die Richtung und ich spüre das dann.
Ja.
Und ich merke dann so, nee, lass mal. Ja.
Also hast du auch schon mal jemanden weggeschickt oder aus menschlichen Gründen quasi, oder?
Also auch natürlich jetzt nie so, dass ich jetzt sage, pass auf, wir kommen nicht miteinander klar.
Ja, klar. Nein, das würde ich auch niemals machen. Das ist auch unprofessionell.
Genau, das macht man nicht, genau.
Ja, aber es gibt einfach Leute, da weißt du schon, und das ist halt auch das Schöne beim Selbstständigsein, wenn ich beim Saturn dieser Person einen Fernseher verkaufen müsste, dann weiß ich schon, der wird jetzt 5-mal umgetauscht, dann gibt es einen Beschwerdebrief gegen mich
und so weiter. Du spürst einfach schon die, also das sind ja manchmal so Sachen, dann fällt da eine Geschichte ein. Vor Jahren hatte ich mal einen Kunden gehabt, den habe ich ein paar Jobs gemacht und der wollte halt immer, also ich habe mich da auch breitschlagen lassen, weil ich da auch nicht gerade in einer guten Verfassung war, ich wollte einfach das fertig haben, der wollte dabei sein beim Einbau.
Der ist immer ganz schlecht.
Ja, und ich weiß, so. Und das war wirklich wie so eine, also wie so eine Prüfung. Ich dachte mir so, warum hast du dem dazu gesagt? Egal. Und dann habe ich das gemacht, war auch alles cool, aber der hat dann immer ganz viele Nebensätze gesagt, ja, und ich war da und da vorher und ich war da und da und da und da. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, weißt du was? Der Typ ist ein Werkstatthopper. Also ist ein Werkstatthopper. Und ich kann jetzt den besten Job der Welt machen. Der wird sich, wenn er damit woanders hingeht, wird er sich über mich beschweren.
Ja, natürlich. Das ist einfach der so. Macht das, was er bei dir macht, über die anderen macht er natürlich dann mit dir bei den anderen auch wieder. Und es gibt ja Leute, die hinterlassen überall verbrannte Erde.
Genau.
Die du halt quasi nicht mehr bedienen möchtest.
Ja.
Die woanders auch schon nicht mehr bedient werden. Das gibt es natürlich. Ja. Zum Glück super, super. Ich weiß gar nicht, wann das zuletzt bei mir war. Das kann wirklich Jahre her sein. Aber es gibt so ein paar Kandidaten, die habe ich in Erinnerung, Also die allergeilste Sache, das werde ich auch niemals vergessen. Ja. Das werde ich niemals vergessen. Und die Geschichte kann man auch erzählen, weil die wirklich so harmlos ist. Ja. Da habe ich damals, ich habe früher manchmal beim Bayer gearbeitet. Und das ist ja sowieso immer sehr speziell gewesen da in der Werkstatt. Und irgendwie, das war so eine Sache, die ich relativ schnell irgendwann dann auch beendet habe, weil ich halt auf eigenen Beinen stehen wollte. Aber wir hatten halt unheimlich viele Kunden, die nach dem Motto, kannst du mal eben da reinkommen, hier kurz die Seiten wechseln. So, ne? Ja. Und das hat dann so Überhand genommen irgendwann. Da war noch irgendein Azubi drin manchmal. Es war also nie wirklich professionell oder Vollzeit besetzt. Und du wusstest auch nie wirklich zur damaligen Zeit, wer da was macht. Und da war dann halt irgendwie, irgendwann haben wir dann die Regel uns ausgedacht, also kannst du mal eben, gibt es nicht mehr. Mindestens 10 Euro.
Ja,
egal, genau, was du machst.
Ja,
kostet halt, wenn du mal Seiten wechselst, auch wenn es ein guter Kunde ist, weil du hattest einfach keine Zeit mehr, normale, geldbringende Tätigkeiten zu verrichten.
Ja, Seiten aufziehen geht auch nicht irgendwann schneller.
Geht auch nicht, genau. Dann wollen wir vielleicht noch ein kleines Setup und machen mal noch ein bisschen
Luftbrettöl
drauf. Und so wird aus dem kannst du mal eben Job, wird dann irgendwie, das raubt dir so viel Zeit. Boah. Da hatten wir zum Teil da die Schlangen stehen und dann habe ich halt irgendwann gesagt, nee, also so geht das nicht. Wir müssen also zumindest mal, damit hat die Leute so ein bisschen mal irgendwie abschreckt, müssen wir zumindest 10 Euro nehmen. Weil sonst, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, weil sonst ist das hier alles bald dicht, weil wenn irgendwie Chef merkt, es kommt keine Kohle rein, dann ist die Werkstatt auch schnell mal wegrationalisiert.
Exakt.
Also so geht das nicht.
Ja.
Ne? Und dann habe ich halt irgendwie einen Zettel da hingehängt, ja, also kannst du mal eben, also kostet 10 Euro, Mindestwerkstattsatz 10 Euro. Und dann kam irgendwie so ein Opa rein, der hatte einen Kontrabass-Pickup. Wirklich so ein alter Typ mit so einer Prinz-Heinrich-Mütze oder wie das heißt hier, wie Helmut Schmidt irgendwie, sei der, mit so einem Rauschebart.
Ja.
Kommt der rein und sagt irgendwie, ja, hier, ich habe hier einen Kontrabass-Pickup und da ist nur ein Kabel ab und kannst du mal eben. Ja, ja, dann habe ich gesagt, ja, mache ich dir irgendwie zwischendurch fertig. Und dann fing er schon am nächsten Tag an mit Anrufen und weiß ich nicht was noch. Und die Werkstatt war relativ voll. Und ich sage, ja, ich mache das zwischendurch, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht halt.
Genau.
Na, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es dann ganz kurzfristig gemacht, weil ich es auch von der Backe haben wollte. Macht da die eine Lötstätte dran, da musste noch ein bisschen Tape drum. Wie das halt immer so ist, Lötkolben anmachen, Werkbank leerräumen, löten, alles fertig zusammenpacken. 10 Euro.
Mhm.
Er kommt, holt das Ding ab und sagt zu mir, kostet das auch 10 Euro, wenn Sie einen Furz lassen? Aber auch so eine Art und Weise.
Ja, hört sich schon super an.
Auch so eine Art und Weise, wo ich wirklich dachte so, was hat der gerade gesagt? Ja, ja. So. Und da bin ich wirklich richtig ausfallend geworden.
Ja.
Da habe ich wirklich einen Jähzornsanfall bekommen vom allerübelsten. Er ist dann die Treppe da runter gerannt. Und weil ich dachte, irgendwo, weißt du, wenn man nicht mal irgendwie den Leuten zugesteht, irgendwie...
Wir reden von 10 Euro.
Wir reden von 10 Euro.
Also das ist ein symbolischer Preis eigentlich.
Ist quasi ein symbolischer Preis, wenn man irgendwie Ansprüche an Menschen stellt, aber denen nicht mal zugesteht, dass sie sich was zu fressen kaufen können für ihre Arbeit. Da muss ich sagen, das ist schon unter aller Sau.
Ja.
Und da war ich halt so empört, einfach auch nur symbolisch,
ja, klar.
Weil es geht halt einfach um die Geste, wenn man irgendwie die Arbeit anderer Menschen als so wertlos sieht,
genau.
Weißt du, außer vielleicht seine eigene Arbeit, keine Ahnung, was der gemacht hat, interessiert mich auch nicht. Aber das fand ich schon, das war so ein Moment, wo ich wirklich, das sind dann so Menschen, wo ich wirklich sage, nein.
Genau, nie wieder.
Nie wieder.
Und genau,
die haben, also ich meine, der ist nie wieder aufgetaucht, natürlich naturgemäß. Aber ich finde auch, man muss sich nicht alles gefallen lassen.
Nein. So,
weißt du? Also
das ist ja auch dann, voll, das ist ja auch, da muss ich auch gestehen, ich habe irgendwann für mich gelernt, so Kunde oder Kundin, ich habe dieses Ding nicht, dass ich sage, die sind jetzt der König in dem Augenblick. Also nicht, ich behandle die natürlich nicht wie Scheiße, um Gottes Willen, never.
Ja,
so, ne? Ich bin immer, so gut es geht, freundlich, aber weil ich auch gemerkt habe, ist dann auch so, ich habe manchmal auch, je nachdem, das wirst du auch kennen, man wird auf dem falschen Fuß manchmal erwischt.
Ja.
Das ist einfach so. Und
natürlich,
dann bin ich vielleicht manchmal so, dass ich dann auch merke, ey Paul, ey, entspann dich, die hat niemand was getan, aber du wurdest gerade aus irgendeiner Arbeit rausgerissen und hast vielleicht einen schlechten Tag oder sowas und die Leute merken das gerade.
Mhm.
Und dann kann ich mich auch zurückfahren. Da wollte ich sagen, aber ich lasse mir auch, am Ende würde ich mir nie was gefallen lassen, weil da bin ich dann auch so, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, nein.
Hm.
Also das mache ich nicht. Und ich habe durchaus letztes Jahr, das hatte ich in einer Podcast-Folge mal gesagt, hatte ich einmal wirklich Stress mit dem Typen, also erstmalig Stress mit dem Typen gehabt.
Hm. Also richtig?
Richtig Stress, genau.
Ja, okay.
Also weil der mit einer, ich habe das mal erzählt, das ist auch völlig in Ordnung, ich habe eine Neubonierung gemacht. Vielleicht war der Typ auch nachher bei dir, kann alles durchaus sein. Also, weil der war so unzufrieden mit mir.
Okay.
Ich habe eine Neubonierung gemacht an seiner, ich glaube, da war so eine Tom Anderson Setneck Strat.
Mhm.
Und alles fertig gemacht. Der hat sich dann 2-3 Monate später nochmal gemeldet, weil er in war das seiner Wahrnehmung. Er hat ein Problem damit gehabt, ich hätte die Bundenden zu krass abgewinkelt, dass er quasi immer runterfliegt von, ja, den, okay, von den Seiten. So, und dann meinte ich erstmal so, pass auf, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, das war ziemlich genau vor einem Jahr sogar noch, wo er dann angerufen hat und ist dann, meine ich so, bring mir den nach rein, ich guck mir das an. Und dann hat er mir den nochmal reingebracht, ich habe mir die, ich krieg da gar nicht mehr zusammen, ich habe mir die, nee, anders, ich habe mir im Urlaub darüber Gedanken gemacht, wie löst du jetzt die Nummer? Weil ich ein Typ bin, ich mag das nicht generell, wenn Leute unzufrieden mit mir sind. Und ich bin immer, also ich sag das auch immer, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist, bitte komm
zurück. Ist bei mir auch so. Also, ist bei mir auch so. Ne? So. Absolut, ja klar.
Gehört auch dazu.
Das muss so sein.
Genau. Ja. So. Und ich könnte das verstehen, wenn eine Sache, sagen wir mal, so oft falsch gelaufen ist, dass die Leute irgendwann sagen, ey, ich habe hier gar keinen Bock mehr. Hm. Ist noch nie vorgekommen, aber räumt den Leuten immer eine zweite Chance ein. Also sage ich dir noch immer. Das ist
klar.
So. Und ich hatte mir im Urlaub Gedanken darüber gemacht, wie löst du jetzt die Nummer? Und ich dachte mir einfach, weißt du was, ich mache den halt nochmal neu. So. Jetzt sage ich dir, der Typ kam rein, hat mir die Gitarre abgegeben und ich habe nicht reingeguckt, was ein großer Fehler von mir war. Also ich habe die bei der Annahme, ich habe einfach gesagt, pass auf, lass mir die da und ich montiere die nochmal neu. Und dann meinte ich so, in 2 Wochen kannst du die abholen. Und dann meint er so, 2 Wochen, mach mal ein bisschen schneller. So, da war schon die Attitüde. Also wir reden jetzt vom Nachbessern. Ja, okay, so, okay. Ne? Und dann einmal so, 2 Wochen, mach mal schneller. Und da war ich schon so, okay, also wir reden jetzt hier über einen Job, der kostet 250 Euro. Und ich biete jetzt nochmal an, das neu zu machen, ohne dass ich mir das Ding angeguckt habe. Also egal, ich kürze ein bisschen
ab. Das war natürlich wirklich ein Fehler, muss ich sagen. Das war
richtig dumm. Also
man muss drauf gucken.
Es war, genau, es war richtig dumm von mir. Da habe ich auch sofort gemerkt, weil ich habe mir das Ding angeguckt und da merkte ich irgendwann, was soll ich hier nacharbeiten? Also,
ich habe tatsächlich so einen ähnlichen Fall auch gehabt, ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Mit einer total abgeranzten Gitarre. Die war total runtergerockt. Ja. Die Griffbrettkanten waren schon, das war eine Binding-Gitarre. Ich Ibanez ist auch eine Setneck.
Ja.
Und die Binding-Kanten waren schon komplett weggerundet von den Fingern. Und dann haben wir die auch neu bondiert. Und dann hat er sich auch tierisch aufgeregt, dass manche, also wenn man, das war quasi seitlich schon wellig, irgendwie das Griffbrett.
Ja.
Und das war eine komplett runtergeranzte Klampfe, die war komplett durch. Das Holz war wirklich grünspanig, fast schon morsch. Beim Bünde ziehen, also da muss so viel Feuchtigkeit, die roch so nach Keller. Und das Ding war richtig durch. Und dann habe ich natürlich naturgemäß, also natürlich die Bünde immer bis zur jeweiligen Griffbrettkante und wenn man dann von der Seite guckte,
also einmal die Flucht ist gar nicht gerade, sondern einmal
genau,
so eher
also,
so,
genau, aber zwangsläufig, ich konnte anders, die ja nicht alle auf einen Level, dann hätten ja manche übergestanden und andere, das geht natürlich nicht. So, exakt. Also habe ich die natürlich an die Griffbrettkante rangebracht.
Ja.
Das war also eine Arbeit, die hat auch ewig lange gedauert, weil du halt nicht immer eben so mit einer Feile, das war ja quasi kein gerades Griffbrett mehr voran. Genau. Und der hat sich dann auch tatsächlich darüber beschwert, dass in der Flucht gesehen, wenn man so den Hals runterguckt, wie das ja viele Profis machen, dass man dann sieht, dass die Bünde halt nicht alle auf der gleichen Kante, weil die halt immer, ich musste ja immer bis zu Griff.
Ja, genau.
So, hat er sich auch tierisch drüber aufgeregt.
Was schon sehr, also sehr picky ist, muss ich gestehen.
Ja, und
also,
vor allen Dingen, welche Alternative hast du? Klar, du kannst ein neues Griffbrett draufballern.
Ich natürlich, das, genau, also ein neues Binding. Es ist ja vorher schon nicht gerade gewesen. Wie soll die Bünde dann gerade sein? Ansonsten hättest du halt wenig, an einer Stelle reißt dir die Finger auf, weil ich schlaf gar nicht.
Genau, du hättest tatsächlich ein neues Binding. Das stand ja nicht zur Disposition.
Ja, genau.
Das sollte ja auch nicht zu teuer sein.
Ja.
Also, das war überhaupt nicht Grund der Debatte. Also, und da muss ich dann sagen, da bin ich dann mittlerweile aber auch so, abgezockt will ich gar nicht sagen, aber ich weiß halt, dass die Arbeit, die ich mache, also jeder macht mal Fehler, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten probiere ich wirklich immer das Beste zu machen.
Ja.
Und dafür mache ich mich dann auch gerade.
Ja.
Also darum wäre es auch gut gewesen, du hättest dein Ding damals ausgepackt, weil wenn das alles astrein war, was du ja sagst, dann gibt es auch gar keinen Grund zu sagen, hören Sie mal, mache ich jetzt, sondern das kann man dann machen, wenn man wirklich einen Fehler macht. Und jeder macht mal einen Fehler. Ich bin nobody is perfect.
Genau.
Ne, da muss man dann auch zugestehen. Also auch mir passiert das immer wieder mal, dass man einen Fehler macht. Aber wenn man einen guten Job gemacht hat, dann mache ich mich auch dafür gerade. Da kann ich auch mit geradem Rücken stehen und mit gutem Gewissen und sagen, pass mal auf.
Es ist ja auch authentisch, dann die Leute checken das
genau.
Und dann, also ich hatte so eine ganz andere Nummer gehabt, ich habe mal einen Sattel gemacht bei irgendeiner Ibanez-Pompe und da habe ich einfach nicht gesehen, dass ich, wie auch immer, ich habe die A-Seite viel zu weit zur E-Seite gezogen. Wie auch immer.
Jeder macht mal sowas.
Typ kommt rein mit so einer Krawatte so, ne? Sagt, was ist das denn für eine Scheiße? Ich so, ey, yo, sorry. Habe ich nicht gesehen, mache ich dir nochmal neu. Und dann war der sofort so, oh krass, damit habe ich ja nicht gerechnet.
Ja,
und ich so, was denkst du denn? Ich bin damit doch, also ich sehe das doch, ich bin da selber nicht
zufrieden. Ja, man ist doch selber nicht.
Genau, und ich mache
ja kein, man ist ja kein Roboter, wir sind ja keine
CNC-Fräse. Natürlich, genau so. Also ich könnte verstehen, wenn man jetzt dann rumdiskutieren würde, aber ich kürze das ab. Die Nummer mit dieser Neubondierung, ich habe mir die nochmal angeguckt, ich habe die gegenspielen lassen. Also nochmal von 2, 3 Leuten, weil ich wollte mich einfach nochmal rückversichern, weil ich merkte, ey, ich kann machen, was ich will, ich fliege hier nicht vom Griff mit runter. Jetzt spielt natürlich auch jeder anders. Ne?
Natürlich.
Jetzt sag ich,
was du für ein Vibrato hast und so weiter, genau. Aber da muss man das halt vorher explizit sagen.
Ich habe Folgendes dann festgestellt, dann war ich dann auch beruhigt, und zwar, die Gitarre war 2-3 Monate vorher bei mir. Da bin ich schon immer so ein bisschen, ich sag das den Leuten nicht, aber ich denke mir auch so, naja, der Job liegt jetzt schon 2-3 Monate zurück.
Ja.
Warum meldest du dich jetzt erst so?
Natürlich.
Also muss man auch sagen, finde ich
absolut,
dann schon
absolut
grenzwertig.
Absolut.
So, und gerade, also der ist so Typ Wanderakkordspieler gewesen. Mhm. Also wirklich Riefen im Holz auf dem ersten, zweiten, dritten Bund, gerade da, wo du dann D-Dur und sowas spielst, also so, dass du die hättest du auch gar nicht mehr ausgeschliffen bekommen. Mhm. Und der hat natürlich schon bei einer Gitarre, wie gesagt, das waren keine Steel Frets, aber trotzdem waren schon wieder Riefen in den ersten drei Bünden drin, nach 3 Monaten.
Ja, klar.
Was war das für, und vor allen Dingen auch, die Riefen waren nicht genau über, wie sage ich das jetzt, die waren
nicht unter der Seite,
nicht unter der Seite, sondern verzogen. Genau. Und dann war mir schon, dann wusste ich, alles klar, der Typ, der verzieht einfach.
Genau.
So, ganz klassisch. Und jetzt ist natürlich schwierig, weil ich habe den dann angerufen, meinst du, pass auf, ey, mir tut das leid, dass das alles gerade so gelaufen ist, aber ich kann dir die nicht nochmal für umsonst neu bonieren. Geht nicht. Also einfach aus dem Grund, weil ich habe hier in meiner Wahrnehmung keinen Fehler gemacht, den hat erklärt. Typ aufgelegt, schon mit so einer Krawatte, sagt er, komm Montag rein, dann quatschen wir dann nochmal, dann war der Montag bei mir und ich weiß, meine Freundin war dann damals auch da, weil die, wie heißt das, ich glaube, weil die ist Tischlerin zum Beispiel auch und dann hat mir so ein bisschen ausgeholfen und so, ne, und da war auch eigentlich ganz gut, weil dann wollte ich, ne, gucken, was jetzt passiert. Typ kann rein, hat einen riesen Aufstand gemacht, hat rumgeschrien, sagt,
richtig,
er kommt nie
wieder. Richtig geschrien.
Genau, also wirklich so von wegen so eine Scheiße, so hier komme ich nie wieder hin und sowas, bla bla. Und ich meinte, da werde ich noch so, ey, ganz ehrlich, ich will gar nicht, dass das so läuft. Lass uns doch irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Wollte er gar nicht. Also war, er hat gesagt, wenn ich ihm helfen möchte, soll ich ihm die Hälfte des Preises zurücküberweisen. Und dann wäre gut. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich denke mir so, sobald ich dir jetzt mit Kohle komme, gestehe ich hier meinen Fehler ein und das mache ich einfach
nicht. Genau, da muss man dann auch sich gerade machen.
Genau.
Du kannst nur gucken, ob was falsch ist.
Genau.
Und wenn nicht, dann nicht.
Richtig.
Ja,
so. Und am Ende war es wirklich so, also ich habe ihn, der hat es dann versucht vorzuspielen, auch hat er natürlich dann auch das nicht hinbekommen, also mir den Effekt dann zu zeigen, bla bla bla, und dann war irgendwann gut. Aber ich muss trotzdem gestehen, mich beschäftigt sowas dann, weil ich denke mir so, was ein Abfuck.
Ich mag
so.
Das auch nicht.
Ja. Boah,
ja. Ich komme so damit Konflikte, nicht. Die braucht kein Mensch.
Nein,
ne?
Null.
Braucht kein Mensch.
Wirklich nicht.
Und das ist immer so eine Sache, das Risiko besteht natürlich immer, dass ein gewisser Prozent, super wenige, wenn das mal einer von 500 Kunden ist oder so, es reicht dann ja schon, das beschäftigt dich vielleicht noch jahrelang.
Ne? Total. Also ich habe dann daraus so ein bisschen auch gelernt für mich dann nochmal so, vor allen Dingen kam der auch über einen sehr guten Stammkunden von mir, wo dann auch nochmal so, dann geht dann auch dein Kopf und denkst dir so, naja, was denkt der jetzt von dir? Aber dann hat sich zum Glück, kam nie zur Debatte, der andere Kunde kam auch immer wieder, alles fein. Aber trotzdem ist das so, ich will ja nicht, dass die Leute so rausgehen. Erstmal so. Das willst du auch nicht, das will niemand. So.
Will ich niemals, aber ich glaube einfach, du kannst es nicht jedem recht machen.
Genau.
Man muss sich einfach damit, und ich nehme das zum Teil auch sehr persönlich, obwohl ich hatte tatsächlich, ja stimmt, letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch einen super unzufriedenen Kunden, jetzt wo du sagst, der hat auch so eine ganz bitterböse E-Mail,
ich habe schon wieder verdrängt.
Ja, genau. Und da ging es um so eine Elektronikreparatur und Tatsache war, wir haben unsere Website komplett umgestrickt und die Mail weiterleiten. Also die Kommunikation war tatsächlich schwierig. Ja. Das war unsere Schuld, das war ein technisches Problem. Ja. Das war, glaube ich, der Hauptaufhänger, weil wir sind telefonisch eh schwer zu erreichen. Weil wenn ich hier irgendwas mache, fräse, leime, dann kann ich bin halt kein Multitasking-Mensch. Also wir sind hier immer auf, man kann immer kommen oder halt per E-Mail. Mhm. Ne, damit man, weil das ist ja auch keine Ambulanz, wo man hier irgendwie tagesaktuelle Fälle macht, sondern
ja, genau.
Ja, man kann das ja, das sagt auch der AB halt, ne, und da hätte er mich natürlich einfach per E-Mail anschreiben. Also wie gesagt, die Weiterleitung klappte da nicht. Irgendwann ging das dann wieder. Und zu der Zeit war es halt einfach relativ voll. Und er musste generell lange warten und die Kommunikation war halt ein bisschen schleppend. Und ich glaube, das war so der Trigger, was ihn so richtig angepisst hat. Und dann hat er aber ein bitterböse E-Mail und weiß ich nicht was noch alles. Und dann habe ich das nochmal Revue passieren lassen, was wir da gemacht hatten. Das war dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder länger her.
Klar.
Und dann habe ich gedacht, nee, also rein fachlich, das war astrein. Und dann fiel mir noch ein, es ging um eine Neuverlötung, dass die Gitarre, die ich da neu verlötet habe, und das hatte ich noch in Erinnerung, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Und bei Verlötungen werden Leute ja sehr kreativ.
Ja.
Die war innen drin mit so dicken Lüsterklemmen aus dem Baubereich. War alles mit so Autokabeln, mit so ganz dicken Litzen. Und
gut für den Sound.
Dann war das tatsächlich komplett mit Taschentüchern und Klebeband umwickelt. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich hatte auf dem Boden hatte ich einen Haufen an Kabeln, Lüsterklemmen. Und also das werde ich nie vergessen. Ja. Ich habe die Gitarre, ich habe das hier dem Olensen und meinem Kompagnon Steve, wir haben alle mit den Ohren geschlackert. Ich habe sowas noch nie, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Und das haben wir komplett neu, sauber, ordentlich verlötet. So, fertig. Ein ganz einfacher Job.
Ja.
Aber ich erinnerte mich noch daran, sonst oftmals vergesse ich ja schon nach zwei, drei, vier Wochen, wie ein Job konkret ablief, weil dazu passiert einfach zu viel. Aber dann wusste ich noch, das war doch der Typ mit den Lüsterklemmen und dem Papier in der Gitarre. Und der regt sich auf über eine nicht professionell durchgeführte Arbeit. Und ich wusste noch ganz genau, also meiner Verlötung, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, konkret auf diese Litanei an Vorwürfen. Ich habe einfach nur gesagt, komm doch einfach vorbei. Ja. Wir gucken uns das gerne an. Genau. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung, weil ich hatte das niemals gesehen.
Ja.
Die Gitarren werden schlechter spielbar als vorher. Und das waren wirklich vollkommen haltlose Vorwürfe, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, wenn dann Wochen später jemand sowas schreibt, hat er nicht selber schon wieder rumgedreht? Und ich weiß, wie ein Setup geht, ich weiß, wie man lötet. Und ich nehme das mittlerweile zum Glück auch schon gar nicht mehr so zu Herzen, weil das ist auch ein Schritt Professionalität, natürlich, dann zu sagen, kommen Sie doch bitte einfach wieder rein, wir gucken uns das an. Generell möchte ich jeden Kunden glücklich machen, das klappt auch zu 99%, aber ich glaube, du kannst es leider nicht jedem recht machen.
Nee,
das ist, glaube ich, das Problem.
Ich kann mir auch bei so einer Nummer, zum Beispiel auch mit dem Typ, der da rumgeschrien hat, gar nicht böse gemeint, ich kann aber auch dann psychologisch sagen, pass auf, der Typ ist ein absoluter Choleriker. Ja, also wir reden jetzt hier über eine Sache, wo man gar nicht schreien muss. Also
genau, weil du bist ja gesprächsbereit.
Genau, so.
Ne? Also ich sag ja gar nicht da und sagst,
ich mach gar nichts.
Genau.
So. Ja, ich habe den drei Sachen angeboten, die auch wirklich so von wegen ein bisschen, pass auf, ich mach dir den Sattel nochmal neu, ganz, ganz leicht engeres String-Spacing.
Ja, da hast also du nicht so weit raus.
Irgendwann, genau. Ja, klar, ne? Genau. Ja, weil das Dope ist ja auch gewesen, ist ja ein Setneck gewesen. Ich konnte ja jetzt nicht irgendwie noch den Hals nochmal richten, dass ich irgendwie nochmal was gewinnen kann. Ist alles nicht möglich gewesen. Und wollte alles nicht, also Der hat auch schon am Telefon gesagt, zum Beispiel, das weiß ich noch, der Laden heißt ja Paul's Repair Shop, meinst du, Paul's Repair Shop, reparieren Sie auch Waschmaschinen? Und ich so, nee, ach, das klang so, also so eine Nummer war das schon, also da war ich schon eher schon so,
bevor der erste Kontakt.
Genau, da war ich schon erstmal so, ne, egal. Und meinte auch, dass ich bitte bei der Neubonierung den Sattel nicht neu machen muss. Ich meine so, ich muss den neu machen. Also, beziehungsweise, sonst muss den raus und unterlegen, weil der Bundrad ist einfach, der ist viel höher.
Es geht natürlich nicht anders. Liegt ja in der Natur der
Dinge. Genau, ich mache dir dann aber genau den gleichen wie davor auch, dann ist alles gut. Egal. Und ich habe dann auch für mich festgestellt, der Typ ist ein Choleriker, vielleicht kommt der damit auch irgendwo überall durch. Am Ende tat mir der aber auch dann wiederum leid. Also ist dann auch so, weil ja, ich denke mir dann auch so, Alter, ich will doch gar nicht, dass du so jetzt nach Hause fährst. Am liebsten würde ich dir jetzt auch sagen, ey, ich mache dich glücklich, aber ich kann mich jetzt auch nicht für was gerade machen.
Ja, genau, du kannst ja einen Fehler machen, den kann man auch eingestehen,
wie
ne, mit dem Sattel, Sattelspacing. Ist mir auch schon sicherlich x-mal passiert, Fehler dieser Art. Man ist ja eben auch halt nur ein Mensch.
Natürlich.
Man hat auch mal einen schlechten Tag und hat auch mal vielleicht mal andere Gedanken oder irgendwas läuft nicht rund. Da macht man das halt neu. Aber die Frage ist halt, ist man gesprächsbereit oder nicht? Das bin ich, das bist du auch. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass man da so rausgeht, außer man will es natürlich auch. Ne? Und wie du schon sagst, viele Choleriker haben, glaube ich, auch Erfolg damit.
Genau.
Na, weil je mehr du Druck machst irgendwo, desto mehr.
Genau. Und
wenn dem dann nachgegeben wird, dann wird das, glaube ich, auch zur Masche irgendwann. Und manche wollen sich halt aufregen.
Genau. Erstmal das und vor allen Dingen, ich habe auch, was ich festgestellt habe, sind so diese negativen Internetbewertungen, die man mal bekommt. So, also
kannst du auch nichts gegen machen.
Genau, natürlich, du kannst da
nichts gegen machen. Ja.
Aber ich habe festgestellt, so, also ich habe bis jetzt noch relativ, das heißt gar nichts, dafür ist der Shop noch zu jung, mit Force Repair Shop noch keiner, aber ich habe welche damals über den Musikshop Axel gesammelt, das weiß ich. Also wenn der Musikshop Axel negative Werte bekommen hat,
hast du das.
Ja, genau, dann war ich
das. Ja, das ist im Reparaturbereich natürlich auch ganz schnell möglich. Ganz, natürlich, ganz schnell.
So, und ich bin natürlich auch so, also weil ich habe ein gutes Kunden- und Kundinnengedächtnis in der Regel eigentlich, und da hatte ich das dann so gehabt, da hatte ich dann mal eine bekommen vom Typen, boah, das war auch so eine Nummer, vor 2-3 Jahren war das, oder im letzten Jahr, als ich noch gearbeitet habe, Typ wollte irgendwie für die Tour seinen Bass fertig gemacht haben. Wollte ursprünglich einen neuen Sattel haben und sollte alles irgendwie vor der letzten Probe alles total geil sein. Dann kam der rein und da meine ich so, pass auf, neuer Sattel wird so und so viel kosten. Und dann war erstmal so, oh, so teuer. Ah nee, dann will ich nur, dass der Sattel irgendwie nachgefeilt wird und Setup gemacht wird. Bla, bla. Ey, ich alles fertig gemacht. Typ kommt rein, holt das Ding dann ab. Kurz getestet, war happy, alles fein. Und dann komme ich einen Tag später in den Laden und sehe bei Facebook eine negative Bewertung. So. Also so eine 2-Sterne-Bewertung mit so einem Text dabei. Ich lese mir das durch und denke, ey, das ist der Typ von gestern gewesen. Und dann, also auch recht junger Kerl, so Mitte 20, würde ich sagen. Also auch so, weißt du, dann auch so wiederum so, spielt in einer coolen Hardcore-Band oder sowas, was weiß ich. Eigentlich cooler Typ. Schreibt eine negative Bewertung. Und ich lese mir das durch und denke so, ey, das stimmt doch alles gar nicht. Also das ist doch niemals so gelaufen. So, ne? Und was ich dann mache, ich greife zum Hörer und rufe den an. Also, weil dann denke ich mir so, ich verstehe eh schon nicht, also weil du kommst hier im Gitarrenladen rein, die sind alle cool. Warum rufst du nicht an? Also ich verstehe.
Ja klar,
also,
man kann das einfach persönlich erstmal klären.
Sofort.
Und wenn du dann sagen würdest, pass mal, fick dich mit deinem blöden Bass, ich mach gar nichts, dann kannst du natürlich eine Litanei schreiben im Internet.
Genau, so, ne?
Aber quasi direkt jemandem zu schaden, ohne dass man selber einen Schaden eigentlich erlitten hat,
genau,
ist natürlich eine Sache, die geht nicht.
Ey, voll. Ja. So, und ich habe mich dann, also ich habe dann gedacht, okay, ich lasse das, weil ich war da auch noch Angestellter, ich lasse das mit dem Lars dann, der soll mal drüber lesen und dann gucken, wie wir darüber jetzt antworten. Ja. Ich habe den ganzen Tag über nochmal versucht anzurufen. Ey, der Typ muss nicht ans Telefon gehen, um Gottes Willen.
Ja.
Aber
ich ging er nicht dran, ne?
Bitte?
Ging er nicht dran,
natürlich.
Gar nicht.
Nein. Und der, also ich habe den zweimal mal angerufen, irgendwann dachte ich mir, der sieht doch, dass ich angerufen habe. Ja, der kennt die Nummer nach, ne? Ja, und der will sich jetzt der Sache einfach nicht auseinandersetzen, so.
Genau.
Ganz einfach. Und ich habe dann darauf irgendwann auch dementsprechend geantwortet, so, von dem Musikshop Axel-Account und dann auch dem das aufgelistet, weil er sagte, er musste in irgendeine Notwerkstatt fahren und das musste gemacht werden und das musste nachgearbeitet werden. Der hat Sachen aufgelistet, die nicht ich gemacht habe, vielleicht die Notwerkstatt gemacht habe.
Nee,
wer auch immer das war, scheiß dann drauf.
Oder gar keiner.
Oder gar keiner,
oder
genau.
Gar oder keiner, keiner,
genau. Und ungelogen, ich habe darauf replied, 5 Minuten später, ne, war die komplette Bewertung weg.
Ja, siehst so, du. So. Aber ich finde es auch, wir reden schon relativ lange über solche negativen
Erfahrungen. Ich wollte gerade sagen, ja.
Das Perverse daran ist ja, das ist ja prozentual gesehen, ist das ja so wenig. Also das ist ja, also du hast ja eigentlich zu 99% nur positive Erfahrungen,
genau,
sag ich mal. Aber da sieht man mal, wie sehr einen das belastet so, ne?
Voll.
Also, und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man mit Herzblut an der Sache dran ist und dass man das halt persönlich nimmt.
Ja.
Weißt du, wenn du irgendwie ein Gerät verkaufst und das funktioniert nicht, nimmst du es nicht persönlich, du tauschst das Scheißding um.
Ja.
Aber bei uns ist das halt so, in der Branche, du machst irgendwas, wahrscheinlich wäre es beim Tätowierer genauso, du tätowierst ein geiles Bild und bist voll Feuer und Flamme und dann sagt der Kunde, sagt dir einer von 100 Kunden, sagt dir dann, aber hör mal hier, der eine Strich hier, ne, der eine Strich, das nimmt man persönlich.
Ja.
Das ist halt, diese wenigen Ausreißer sind dann plötzlich voll präsent.
Und die sind ja so wenig. Also,
genau, darum, aber ich denke da auch manchmal so lange drüber nach und obwohl das eigentlich prozentual gesehen, kann man das vollkommen vernachlässigen, eigentlich. Ne, das ist, und dennoch, siehst du ja auch bei dir und bei mir ist es genauso, irgendwie belastet einen das.
Ja.
Das finde ich total abgefahren.
Ja, wie du schon sagst, wir machen das ja super gerne und das ist ja dann irgendwie so, in dem Augenblick, wenn die Gitarre oder der Bass dann hier ist, ist das ja gefühlt wie dein Instrument.
Ja, absolut.
Weil du widmest dich ja auch dann dem genauso. Ne? Und der Anspruch, den man hat, ist so groß und wenn dann eine Sache nicht gut läuft, also ich, heute hat ein Kunden, das will ich noch kurz sagen, mich haben mal 2 Kunden angerufen, um mir zu sagen, wie toll die Arbeit gewesen ist. Und weißt du, ich bin dann, also ich.
Das muss man auch sagen.
Das
passiert in letzter Zeit. Ich glaube, dass es einfach so eine Attitüde ist, die Leute mehr und mehr aufbauen, auch öfter. Also es passiert.
Ja,
also wirklich vor 10, 15 Jahren hast du nichts gehört. Weder negativ noch positiv.
Einfach genau so.
Leute haben das abgeholt.
So, ja, genau.
Ist total schräg. Aber mittlerweile kommt es total häufig vor, also dass Leute wirklich einfach nur eine SMS oder eine WhatsApp schreiben. Oder vielleicht manchmal auch auf Instagram oder so.
Ja.
Aber es kommt wirklich regelmäßig vor. Ich glaube nicht, dass die Leute zufriedener sind als früher. Aber man äußert sich mehr dazu.
Was ich auch sehr cool finde.
Und das kommt auch regelmäßig vor. Und ich muss auch sagen, da freue ich mich auch immer sehr drüber.
Ja, es gibt dir ein gutes Gefühl. So, ne?
Absolut.
So,
absolut.
Und gerade finde ich, also ich hatte das gestern oder ich habe am Wochenende eine Neumontierung fertig gemacht. Dann auch ein neues ABM-Trem draufgebaut. Man ist irgendwann so drin und dann spielt man da und denkt sich, oh, die ist echt gut so. Ne? Und hat der Kunde heute angerufen und sagt dann so, ja, aber ich wollte noch eine Gitarre vorbeibringen, schaue ich heute nicht. Aber ich will dir noch eine Sache zu der Gitarre sagen. Ich schon so. Was kommt jetzt so? Ne?
Ja,
also wenn
ja,
dann, weil der schon so ausfällt, meinst du so, ey, ich habe bis 3 Uhr morgens auf der gezockt, so geil, bla, und ich so, Hammer. Also das rettet dir dann den Tag.
Ja, total.
Dann ruft ein anderer Typ an, der war auch gar nicht piss so, meinte irgendwie, hör mal, ich habe meine PS gestern abgeholt und das Volume-Prodi stießt jetzt nicht mehr. Und ich bin in dem Augenblick dann so, wieso? Warum ist das so? Also ich check's dann nicht, weil ich habe die doch 1000 Mal getestet, also wie das immer so ist.
Und ja, klar, natürlich. Ne? Manchmal ist der Wurm drin.
Natürlich, genau. Das holt mich jetzt dann aber auch nicht runter, aber trotzdem, also mich fuchst es dann so sehr, weil ich dann denke, es kann doch nicht sein. Ich gehe ja da nicht halbherzig dran, sondern ich mache
immer. Ich glaube, das ist der Punkt, wenn man da mit Herzblut irgendwie irgendwas macht und dann klappt es nicht oder es kommt halt nicht so an, also wenn du halt weißt, du hast dein Bestes gegeben und hast einen guten Job gemacht und dann kommt jemand und sagt, ah, das ist aber gar nicht gut.
Ja.
Dann ist man, glaube ich, schon über alle Gebühren, vielleicht auch gar nicht verhältnismäßig, man ist einfach zu sehr gekränkt.
Ja,
vielleicht
genau.
Deshalb.
Darum,
aber ich finde, es gehört auch dazu, also ich probiere das immer professioneller zu behandeln, wenn sowas dann wirklich mal passiert, dass man dann nicht direkt wieder, also wenn man weiß, man hat einen guten Job gemacht, muss man sich auch gerade machen dafür. Das ist vollkommen, das ist das Allerwichtigste und ansonsten Fehler passieren jedem Handwerker mal. Ne?
Also wie gesagt, das ist ja auch so, dass gerade wenn die Routine auch damit drin ist oder wenn man Sachen so oft schon gemacht hat, dann passieren für mich also leider die dämlichsten Fehler manchmal.
Oftmals auch so. Also, ist es so, genau. Wenn du nicht mehr 10-mal nachmisst, sondern nur noch 2-mal, dann passiert was und hier mein Kompagnon, der Steve, der baut ja seine Multiseiten-Gitarren, das ist ja, der baut ja diese Harp-Gitarren,
okay,
zum Teil 20, 30 Seiten und ich hätte überhaupt nicht die Nerven, die er hat, wenn du an so einer Gitarre schon, ich meine, du musst ja die ganze Statik berechnen, das sind alles Individualanfertigungen und wenn du bei einer Gitarre, die dann auch relativ teuer ist natürlich, wenn du beim Binding-Fräsen nur einmal dich verhakeln würdest oder so, dann kannst du einem Kunden, der eine Gitarre für 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro kauft, dem kannst du nicht sagen, hier an der Stelle an dem Binding, da bin ich einmal kurz hängen geblieben.
Ja.
Der wird natürlich sagen, das will ich so nicht.
Richtig.
Und der hat zum Teil hunderte von Fertigungsstunden an einer Gitarre, wirklich hundert, vielleicht sogar tausend Stich, weil der ist da so lange zugange, das ist unglaublich. Ein kleiner Fehler bei dem Ding.
Ey, das geht so
schnell. Und du kannst es nicht mehr verkaufen.
Ist so.
Du kannst in der Preislage, kannst du nicht sagen,
das ist
eine Inlay, da bin ich einmal kurz, das ist nicht so sauber geworden. Da sag ich, nee, das geht nicht.
Genau.
Und das ist wirklich so, da denke ich manchmal, da bin ich doch froh, dass ich nur in Anführungsstrichen Elektrogitarren baue.
Ja, genau.
Weil wenn ich mich da bei einem Hals verfräsen würde oder so, dann könnte ich halt immer noch einen neuen Hals bauen, mal den ich, ne, also unter Umständen auch mit Bolt-On, dann machst du halt einen neuen Hals.
Genau, irgendwas geht schon.
Ist ärgerlich, aber du kannst es machen.
Ja.
Bei dem, was er macht, muss ich sagen, ich würde wirklich Schweißausbrüche kriegen, wenn ich weiß, ich habe schon irgendwie drei Viertel der Arbeit fertig und mit einmal ist irgendwie ein Riss im Holz oder so.
Ja, genau.
Also da kannst du dann ja gar nichts zu.
Nein.
Und da musst du halt nochmal eine neue Decke bauen dafür.
Oder, das ist, oder wie du schon gesagt, oder du ziehst das Binding halt irgendwie mit einer Ziehklinge oder mit einem Mini-Hobel ab und dann merkst
einmal
du, rutscht einmal ab und siehst dann, fuck, dann ist...
Also, machst du dann in der Decke, da irgendwas fällt auf die Decke und du hast eine Macke.
So, ja.
Was machst du dann?
Genau.
Dann das ist manche Sachen kannst du retuschieren, andere nicht. Das sind wirklich so Dinge, da denke ich manchmal, also der Typ hat Nerven aus Stahl, weil der irgendwie ein halbes Jahr eine Gitarre Vollzeit baut. Der macht fast nur Gitarrenbau, der möchte gar keine Reparaturen machen, soweit das geht.
Ja.
Ey, das ist wirklich, dann macht der und fummelt und oder auch die ganze Statik von den Dingern. Weißt du, der berechnet die ganze Verbalkung. Und wenn du halt so und so viele Bassseiten, so viele gegriffene Seiten und so viele Harfenseiten da drauf hast, dann hast du so viel Spannung auf dem Ding drauf, das wird ja quasi implodieren, sobald man das...
Es muss halten.
Genau,
ja.
Du berechnest die Statik, wenn du einen Fehler machst, dann klappt dir das Ding komplett zusammen. Was machst du denn dann? Ich meine, ist noch nicht passiert.
Nee, aber genau, du fängst ja schon an, du musst ja einen Plan erstmal machen. So.
Genau,
der Plan existiert dann und dann ist die Theorie ist dann gemacht und dann müsste theoretisch alles gehen und dann bist du aber schon so weit fortgeschritten irgendwann und merkst dann vielleicht so, ja, fuck.
Das passiert ihm nicht,
weil er ist
der gewissenhafteste Mensch der Welt. Das geht auch gar nicht anders bei der Arbeit.
Ja.
Aber wenn ich mich in die Rolle reinversetzen müsste und ich habe ja nach meinem Studium keine Akustikgitarren mehr gebaut, weil es einfach nicht meine Leidenschaft ist. Und innerhalb der Gitarrenbauer-Zunft gibt es ja nochmal 1000 Nischen, von der Jazzgitarre zu Classic zu Flamenco.
Du spezialisierst dich ja irgendwann.
Du spezialisierst dich und mein Steckenpferd waren halt immer E-Gitarren. Und also wenn ich mir sehe, was der Steve da macht, muss ich wirklich sagen, absolut äußerster Respekt. Das ist wirklich aus meiner Sicht und das dazu zu gucken, ist wirklich super interessant.
Ja.
Das ist so abgefahren, dass ich da jeden Tag immer noch gerne zugucke und der dann auch mit Vakuum die ganzen Verbalkungen dran presst und nicht mehr mit Zwingen und das ist wirklich super, super geil, das anzugucken und da hätte ich, glaube ich, gar nicht die Nerven dazu, irgendwie 200 Stunden an der Gitarre rumzuschrauben, um dann also das Risiko einzugehen, da nochmal eine Fräse dran zu setzen oder so, das ist
einfach, ja, wollte ich gerade sagen, klar, dann ist so, natürlich,
ist genau,
weil dann ist so, aber am Ende wird ja dann so, dann ist die E-Gitarre oder der E-Bass natürlich schon wesentlich einfacher in Anführungszeichen.
Total,
also, ne, dann ist ja, ist ja dann immer sehr verpönt und keine Ahnung. Ne?
Ich kann es nicht vergleichen.
Nee, aber trotzdem, wir sind ja auch, die Expertise muss ja trotzdem noch davon auszumachen. So, je nachdem, wie aufwendig das Ding am Ende dann sein soll, ist das auch
völlig. Absolut. Wobei natürlich bei E-Gitarre, muss ich sagen, ist ja sehr, sehr vieles. Also, finde ich, ist da halt eher Style und Design oder Image. Spielt eine sehr, sehr große Rolle in meiner Akustikgitarre. Ja, da musst du natürlich bis eine Decke richtig schwingen, bis du deine eigene Verbalkung so ausbalanciert hast und so. Da ist so viel Trial and Error und so viele Arbeitsstunden, bis du mal sagen kannst, jetzt habe ich hier eine Dreadnought, die kann sich wirklich messen mit einer Martin oder mit einer Gibson. Da hinzukommen, ist ein super weiter Weg.
Ja, und vor allen Dingen sind die Leute auch da, glaube ich, noch viel, viel konservativer, was zum Beispiel auch, was auch Design angeht. Also das ist ja
absolut. Und du bist natürlich auch limitiert.
Ja,
du kannst bei einer E-Gitarre, machst du halt irgendeine Sternform oder eine Flying V oder was auch immer. Scheißegal, solange irgendwie die physikalischen Parameter im Zentrum irgendwie gegeben sind, passt das alles. Bei einer Western-Gitarre, ich meine, die muss natürlich auch resonieren.
Genau.
Und da kannst du natürlich nicht irgendwie sagen, weißt du was, ich mache jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, was für eine Form. Ist verdammt schwierig. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren.
Ja, natürlich, genau.
Aber allein wegen des Arbeitsaufwandes ist man auch nicht so
willens. Nee, du machst das ja nicht mal eben genau, so.
Du bist ja nicht willens, weißt du, ja, jetzt manchmal, ich habe eine total geile Korpusform, habe ich mir ausgedacht, die fräse ich mal eben aus.
Oh, genau, ich mache mal Prototyp.
So mache ich das. Ja. Hm? Das kannst du als Akustikgitarrenbauer natürlich nicht machen, so ohne weiteres. Ne?
Vor allen Dingen auch so, also ich habe das ja auch gemerkt, so, ich weiß nicht, baut der Steve mit außen vorne dann auch? Oder,
ja, genau, der hat so, ja, genau. Genau, der biegt und hat dann Schablonen von außen
genau, rum. Und alleine dann, ja. Ich weiß damals, dass ich mal eine Akustikgitarre gebaut habe, ich habe mir dann auch noch Außenform gemacht, ja. Allein die Außenform zu bauen, ne? Da war ich schon.
Na klar,
boah,
allein schon Wahnsinn. Die ganzen Schablonen und
Fixierungssachen,
genau. Das ist allein das schon zu konstruieren, das ist wirklich, und also er ist wirklich ein, muss ich wirklich sagen, bin ich super dankbar, dass der hier ist, weil menschlich gesehen und auch handwerklich gesehen immer eine Inspiration.
Hammer,
muss cool. Ich sagen. Muss ich sagen. Auch wir sind menschlich sehr unterschiedlich.
Ja, aber das ergänzt sich ja
auch. Aber das ist ja gerade das Gute, ne? Daran.
Finde ich auch.
Ne? Und Steve ist halt so ein richtiger Nerd und eigentlich so ein der beißt sich da rein und der ist dann so kontinuierlich wie so eine Schildkröte. Es geht nicht schnell voran, aber absolut aber, ja. Kontinuierlich ohne Pause.
Langsam und stetig.
Langsam und stetig. Und im Endeffekt schafft er genauso viel am Tag wie ich. Ne? Ja. Ich bin halt eher so ein Hauruck-Typ. Also ich brauche zwischendurch auch mal eine Teepause und wenn ich was mache, dann muss es aber auch vorangehen.
Ja, klar. Hm.
Und das ist schon ganz geil, dann jemanden zu sehen, der dann so wirklich so ganz anders, der so auch wenig spricht und dann nur mit seiner Vergrößerungsbrille da sitzt und dann sein Ding so macht. Also das ist schon eine ganz gute Sache und eine schöne Kombination.
Ich finde das immer cool, wenn man sich einfach dann auch ergänzt. Also ne, das muss einfach auch sein. Es gibt auch andere Synergien, das finde ich auch immer ganz cool. Ja. Man hat nochmal einen ganz anderen Blick, wenn man generell auch, also ich meine klar, der Job lädt ja auch dann dazu ein, dass man eine komplette One-Man-Show auch irgendwie bleibt, manchmal aus finanziellen Gründen auch ganz viel so, ne? Aber trotzdem glaube ich immer so, also ich bin zum Beispiel gar nicht der Typ, also ich kann auch gerne alleine sein, aber ich finde es einfach, seitdem ich eine Aushilfe jetzt habe, und der ist auch gleichzeitig mein bester Freund, muss man dazu sagen. Ja, das ist
natürlich dann praktisch.
Genau, also der macht das aber auch nur als erster quasi, weil ich wissen wollte für mich, wie komme ich damit klar, mit jemandem jetzt zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das passt bei dem gerade, weil der Praxissemester ist, braucht aber ab August dann sowieso jemand neuen. Mhm. Aber trotzdem ist der auch handwerklich echt begabt und der macht da manchmal Sachen, wo ich mir dann denke so, boah, wenn ich sehe, wie viel Arbeit hat, das habe ich schon gar keinen Bock mehr. Mhm. Und der ist aber dann so, weil der auch Multi-Instrumentalist ist, kann echt Sachen auch fertig machen und dann sage ich, Bene, willst du aber machen? Er so, klar. Und der hat dann da, also natürlich gucke ich dann immer dabei zu und der macht das so entspannt einfach auch und so gewissenhaft.
Ja, es gibt Leute, die haben auch ein Talent.
Ey, also voll.
Dafür, für Handwerk, ne? Musst du auch ein Talent haben.
Hat er. So,
es gibt Leute, die haben zwei linke Hände, auch wenn man mal einen Praktikanten, Schulpraktikanten hat oder so, dann merkst du halt schnell, es gibt total pfiffige Leute, die einfach ein Gespür haben und auch so eine gewisse Lockerheit und ein handwerkliches Verständnis. Und da gibt es andere, die sind einfach total ängstlich, verkrampft und unsicher. Und es ist, Handwerk ist nicht jedermanns
Sache. Nein, also mal ein bisschen natürlich Respekt davor zu haben, finde ich vollkommen
ordentlich. Musst du ja haben, klar, aber halt mit einer gewissen Entspanntheit daran zu gehen. Und du kannst ja auch bei einem Setup, sage ich mal, auch nicht viel kaputt machen. Oder man gibt solchen Leuten ja auch nur Tätigkeiten, von denen man weiß, dass sie keinen Schaden
anrichten
können. Dann kann da ja nicht viel passieren und dann merkt man aber doch schon ganz schnell, wie jemand ein Werkzeug schon anfasst.
Ja, genau. Ja.
Also wenn du jemandem Schraubenzieher in die Hand gibst, dann weißt du sofort, hat er schon mal einen Schraubenzieher, hat er schon mal eine Schraube irgendwo eingedreht oder nicht. Und es gibt einfach Leute, die haben da so, da kommt es ganz natürlich. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, in dem Job auch eine wichtige, es gibt schon Talent für Handwerk.
Natürlich, genau.
Also ist natürlich auch keine Wissenschaft. Ich denke mal, jeder kann eine Gitarre bauen, jeder kann eine E-Gitarre bauen.
Ja.
Mit der richtigen Leidenschaft und Arbeit dahinter geht dann immer. Aber es gibt natürlich Leute, denen fällt es total leicht.
Muss man auch sagen.
Natürlich.
Das ist, ist natürlich auch nochmal was anderes, so ein Ding von Grund auf hochzuziehen, als wenn du jetzt an Fremdinstrumenten dran gehst, muss man auch mal nochmal sagen. Ja, man hat ja auch mal nochmal eine andere Herangehensweise, sag ich mal so.
Muss man ganz kurz gucken.
Achso, ich dachte, wir jetzt können eh eine kurze Pause machen.
Ja, komm.
Wir sind in ein paar Minuten zurück.
Yo, da sind wir wieder.
Yo.
Pause?
Genau.
Nee, ich dachte, das wäre auch gerade, das wäre irgendwie so ein Geräusch hier in der Halle jetzt gewesen. Ich wusste gar nicht, dass jemand reingekommen ist.
War das Tor und mein Vermieter, genau.
Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo, ist aber völlig egal. Wir hatten viel Kundentalk, glaube ich, gehabt.
Ja,
so, ne? Viel wichtiger, wir müssen uns mal über deine Gitarre unterhalten.
Ja,
du hast mir gerade schon ein paar gezeigt.
Genau.
Du baust, also du reparierst, aber baust auch, logischerweise.
Genau, ich baue auch Gitarren, unheimlich viel Tele-Style, unheimlich viel Bolt-on-Fender-Style und seit einiger Zeit halt auch so eine Fusion aus Fender und Gibson-Parts und Styles. Cool. Und ja, macht Spaß, wird auch mehr, immer mehr. Früher war es ganz wenig und mittlerweile ist es schon einiges mehr geworden.
Du, also ich meine, ist wahrscheinlich, du hast auch wahrscheinlich mehr Bock auf Bauen als zu reparieren, ne?
Im Prinzip ja.
Ja,
klar.
Es endet wieder zu.
Natürlich, bauen willst du natürlich mehr. Reparatur ist natürlich das Tagesgeschäft und da bleibt natürlich im Endeffekt, ehrlich gesagt, auch mehr Kohle hängen.
Ja.
Das ist ganz klar, das ist lukrativer. Aber Gitarrenbau ist natürlich eine geile Sache.
Klar.
Das würde ich gerne, wenn es geht, mehr machen, aber ich will mich da nicht beschweren, also solange ich da in der Branche bestehe, ist mir das eigentlich egal, was ich mache, aber klar, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mehr Gitarren bauen.
Ja. Ne? Ja. Wie, sag mal so, hast du deine, wie sehr gehst du auf die Wünsche der Leute ein?
Ich habe jahrelang nur Individualanfertigungen gemacht, also zum Teil auch dann wirklich die hanebüchensten Formen und kreativsten Designs umgesetzt. Ehrlich gesagt ist das nicht wirklich wirtschaftlich. Also ich mache jetzt seit einem halben Jahr im Prinzip nur noch meine Shapes, die ich sowieso anbiete. Da kann dann aber der Kunde wirklich alles aussuchen. Jo. Also Farben, Pickup-Konfigurationen, Mensur, Länge, wie ist der Hals geshaped, welche Bodykonturen. Also da ist dann im Prinzip, wenn man die Basisvoraussetzungen erfüllt, alles möglich.
Ja.
Ich habe halt eine Teleform, eine Stratform. Jetzt will ich auch noch eine Flying V-Form im Prinzip machen. Firebird habe ich Reverse und Non-Reverse. Jazzmaster, also es sind schon einige Styles und Formen oder inspirierte Formen da. Und dann muss auch irgendwann mal, das kann man so nach und nach ausbauen, aber reine Individualanfertigung mache ich jetzt nicht mehr, weil die Schablonen anzufertigen für eine einzige Gitarre ist tatsächlich relativ, logischerweise relativ unwirtschaftlich.
Genau.
Und ich habe mittlerweile einfach genug Aufträge, um das nicht mehr machen zu wollen.
Es ist ja auch cool, dann quasi, dass man dann seinen Stiefel auch so ein bisschen durchzieht.
Genau.
Man hat so quasi, man hat seinen, ich sag mal, seine Idee von der Gitarre und die Options, die man dann wählen kann, ey, finde ich voll cool, wenn die Leute das dann wollen. Auf der anderen Seite habe ich dann, ich weiß das noch aus Musikshop Axel Zeiten, wenn du große Hersteller jetzt einfach mal nimmst, die dann auch dieses Custom Shop Prinzip anbieten, ey, du kannst dich auch tot wählen. Also
man kann sich auch tot wählen, genau, und manche Optionen sind, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel.
Ja.
Ich möchte da meine Standards irgendwie machen und ich habe ja auch meinen eigenen Stil.
Ja.
Und ich habe das tatsächlich nie irgendwie beworben, weil das war immer so eine Sache, die nebenbei lief. Und ich bin auch der Meinung, es gibt ja so viele E-Gitarren auf dem Markt, es gibt ja alles in billig, in teuer, du kannst da fast nicht mehr innovativ sein.
Ja.
Also es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, die innovativ sind. Also erstens ist der Gitarrenkunde tendenziell eher konservativ.
So, der E-Gitarrenkunde. Also wollte ich auch nochmal gerade sagen, ob das jetzt E- oder A-Gitarre ist. Erstmal vollkommen egal. Also
der Gitarrenmarkt ist ein ganz konservativer Markt.
Exakt. Ja,
wenn du halt ein Stevie Ray-Fan bist, dann willst du eine Strat. Und die muss so aussehen wie die Strat.
Genau,
wenn die Hörner ein bisschen spitzer sind oder nein, das geht nicht. Es muss diese Strat sein.
Exakt.
Also innovativ im E-Gitarrenbereich zu sein, ist schwierig. Und ich finde auch persönlich, ist natürlich alles Auslegungssache, aber ich finde, wenn Hersteller, groß oder klein, versuchen, aus gewissen Schemata auszubrechen, dann wird es oft gewollt.
Ja.
Also ich finde, so ganz abgefahrene Formen, wenn man sich mal, es gibt ja auch diverse Bücher, die mal alle Modelle, die jemals irgendwie, oder alle Mainstream-Modelle, da gibt es ja diverse Bücher, die man mal so durchblättern kann, was da über die Jahrzehnte an E-Gitarrenbau so möglich war und was die jeweiligen Zeiten hervorgebracht haben. Und ich finde, es gibt halt so den goldenen Schnitt, so den Telecaster, Stratocaster, Les Paul, goldenen Schnitt, wo du halt weißt, da stimmt halt alles, da stimmen die Proportionen, da kommen gewisse Sounds raus, die man sich halt einfach so wünscht. Es ist halt unheimlich schwer, von diesem goldenen Schnitt wegzugehen und ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, das noch in sich stimmig ist.
Ja.
Und da muss ich fast sagen, das finde ich auch, ist auch die geile Genialität eines Leo Fender oder eines Les Paul, der mit Gibson damals designt hat. Also allein dieses Fender-Design, dieses super zeitlose Design und diese super innovative Bauweise, wie man das damals als Visionär so realisieren konnte, dass es bis heute noch Bestand hat. Und ich finde, die E-Gitarre hat in ihrer ursprünglichen Form, also ist es ein Gerät, das wenig verbessert werden konnte. Also wenn du dir die ersten Telefone anguckst und heute ein Smartphone, ist da halt ein Riesenunterschied.
Klar.
Und klar, du kannst natürlich sagen, eine Ibanez Superstrat mit spitzem Horn und zwei Humbuckern ist eine Weiterentwicklung der 50er Jahre Strat, aber im Endeffekt.
Aber die basiert ja darauf.
Ist es das nicht?
Ist es nichts Neues.
Es ist gar nichts Neues. Du hast die Bodykonturen, du hast, klar, das Horn ist ein bisschen spitzer
und
vielleicht hast du eine etwas wildere Farbe da dran, aber im Endeffekt hat sich da nichts getan und die Dauerbrenner sind immer noch die Klassiker.
Ja, und vor allen Dingen, wir werden ja auch noch beide erleben, wenn eine Paula oder eine Tally oder eine Strat, wenn die ihren 100. Geburtstag feiern werden, so, ne? Und es hat sich, also ich glaube auch, die viele neuere Sachen sind wie du schon sagtest, die Leute sind zu konservativ, die wollen das nicht.
Nee.
Und ich finde auch am Ende des Tages soll eine Gitarre einfach irgendwie auch spielbar aussehen und nicht wie ein teures Möbelstück, was du dir an der Wand hängen
möchtest. Absolut, absolut.
Das können sich manche erlauben. Ich denke zum Beispiel ganz gerne an Jens Ritter, Bassbauer. Ey, der baut Dinger, wo ich mir denke, also nee, der baut ja auch Gitarren.
Ja.
Die sind echt teilweise vom anderen Stern. Das sind Kunstwerke. Ich glaube, da hängen auch zwei von im... hier im Metropolitan Museum of Arts, meine ich, oder sowas. Und sind ja super fancy Formen. Da passt aber auch wiederum dann irgendwie zu dem.
Das ist natürlich tatsächlich auch sehr deutsch. Also die Gitarre als Designstudie.
Klar,
muss ich ganz klar, hat eine gewisse Kälte.
Ja.
Sicherlich handwerklich genial ausgeführt und perfekt, so wie die Spaltmaße eines deutschen Qualitätsautos.
Ja.
Ist vom Style her, also das meine ich ganz subjektiv, nicht meins, weil mir ist es halt zu kalt.
Das ist
tatsächlich Kunst.
Ja.
Das ist wenig Alltagsinstrument, das ist wenig, das ist mir tatsächlich zu deutsch.
Man darf ja auch, also ich finde da auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen den historischen Kontext, ob das jetzt bei einer Telly oder bei einer Strat einfach, das mal einzuordnen. Eine Telly sollte auch letztendlich ein günstiges, solides Arbeitstier sein.
So war es damals und die Sounds, die sich da etabliert haben, sind ja bis heute quasi zeitlos.
Ey, voll.
Ne, da hat sich, also es ist abgefahren, dass sich da so wenig entwickelt hat in so vielen Jahren.
Bloß nicht zu modern.
Also bloß nicht zu modern, genau. Die Klassiker sind immer noch der Standard, an dem alles gemessen wird, was ja bei Gerätschaften, die mit Elektronik betrieben werden, im Normalfall nicht der Fall ist.
Nein.
Und darum ist die E-Gitarre schon irgendwo ein Sonderfall. Und ich finde es zu innovativ. Klar, es ist, wenn du natürlich die 500.000. Telekopie baust und Strat-Kopie, ist es natürlich nicht gerade sonderlich kreativ, da irgendwo ranzugehen. Allerdings, wenn du zu weit weg gehst davon, sieht es halt meistens total gewollt aus.
Ja.
Also mir persönlich gefällt es dann auch nicht mehr. Es macht für mich auch keinen Sinn, die 500. Telekopie 1:1 auf den Markt zu bringen. Also es gibt ja auch genug Hersteller, auch kleine Manufakturen, die machen dann wie Fender nur noch mehr, also quasi noch authentischer, die 50s Butterscotch Blond Tele mit der gleichen Pickup-Bestückung, dem gleichen Schlagbrett. Aus meiner Sicht, klar, da muss es auch einen Markt für geben, aber ich finde, das ist dann noch ein bisschen zu sehr Abklatsch. Dann kann man auch gleich das Original kaufen.
Ja, denke ich mal auch.
Das ist so, also darum, ich probiere, das muss natürlich jeder für sich, ich probiere in meinem Style so eine Gratwanderung zu finden aus der Klassik mit ein paar etwas schöneren optischen Features. Das ist natürlich immer...
E-Gitarre
ist natürlich absolut subjektive Geschmackssache und bei E-Gitarre ist halt vieles einfach Design.
Ja, das ist ja die Leute, die darauf Bock haben, die kaufen das ja auch. Das ist ja schön.
Genau.
So, ne? Und du willst ja nicht auf Teufel komm raus irgendwie jetzt deinen Style durchbringen, sondern ey, die Leute, die Bock drauf haben,
die sind da.
Und, ne?
Also ich hätte ja auch von Anfang an meine Firma darauf auslegen können, dass ich zum Beispiel versuche, in diversen Gitarrenläden zu hängen und einfach mehr E-Gitarren zu bauen. Aber dann hätte ich halt eben wirklich genau, ja, da musst du dich halt, also ich finde es schöner dann zu sagen, ich mache halt nur wenige Gitarren, aber die sind dann wirklich zumindest was Farbe etc. betrifft, ganz individuell.
Ja.
Also nur auf einen Kunden, für den Kunden gebaut. Ja. Das reicht mir dann als Befriedigung. Also klar, ich würde gerne noch mehr Gitarren bauen, aber ich denke, es gibt so viele Produzenten und Hersteller, die versuchen irgendwie überall ihre Produkte zu platzieren. Der Markt ist gesättigt. Da brauchst du nicht, also ich brauche da nicht noch einer von zu sein.
Das möchte ich gar nicht. Aber heißt, was ich halt sehr schwierig finde und ich habe mich da in der letzten, also gerade durch Instagram ist mir das nochmal aufgefallen, heutzutage ist es ja so, dass ja, du musst das Ding ja nicht mehr billig bauen können, sondern es reicht, wenn du am Rechner mit irgendeinem geilen Designprogramm das Ding fertig designst und dann wird das outgesourced und suchst den Produzenten irgendwo in Fernost und der macht das für dich fertig.
Klar, gibt es auch.
So, und dann, ne, dann hast du natürlich dann auch irgendwie die Geisten, das sieht alles super geil erstmal auf den ersten Blick aus und ich sag dir, also ich habe da mal in der ersten Folge mal, ist eine meiner Lieblings-Hassmarken, sind Legator-Gitars, von dem mal gehört? Oder?
Sag mir nicht wirklich
was. Ist so, ey, irgendwie soll aus den Staaten kommen. Vielleicht hat sich doch alles geändert, ich weiß es nicht mehr, aber das ist so eine Marke, wirklich wird am PC designt, wird dann irgendwo outgesourced. Was erstmal nicht schlecht ist, so per se, aber davon hatte ich ein, zwei Modelle in der Hand gehabt, wo ich mir dachte, alter Schwede. Das ist wirklich so, sag ich mal, die Leute da draußen, gib mal auf YouTube irgendwie Chinese Guitar Factory Tour ein. Und da weißt du, wo so ein Ding herkommt und was da abläuft. Das ist krass so. Und genauso sieht das dann da aus. Und das ist natürlich heutzutage sehr modern. Das hat ja auch viele, also wie gesagt, du musst das Handwerk erstmal gar nicht mehr beherrschen, weil du ein bisschen Kohle hast und kannst dann am PC machen.
Ja, oder du kaufst ja eine CNC-Fräse.
Ey, natürlich, genau, kaufst dir eine CNC.
Das ist der nächste Schritt.
Genau.
Also das ist auch so eine Sache, da würde ich mich auch vor irgendwie, das möchte ich nicht. Mhm. Ich habe zwar mit dem Rüdi von Baseline, also meine Basis-Teleform, also die Outlines hat er zwar auch per CNC gespeichert, so das, was durchaus mal, wenn doch mal zu viel...
Genau, für eine größere Produktion.
Für eine größere Produktion oder für so eine Rutsche, dann lasse ich doch mal nur die Body-Shapes ohne Kontur, ohne alles da machen. Aber darüber hinaus geht es nicht, weil ich finde halt, also das ist einfach meine bekloppte Einstellung vielleicht auch, aber ich finde halt, ich möchte eine handgebaute Gitarre. Ja. Und wenn ich die komplett von der CNC-Fräse machen lasse, und das wäre ja möglich quasi, bis zum Feinstift und bis zur Lackierfertigkeit, wenn das komplett outgesourced ist, dann baue ich die ja nicht mehr selber. Das ist halt, ich finde halt, Handwerk ist wirklich von Hand selber machen.
Ja.
Und klar ist man nicht so perfekt wie eine Roboterfräse, aber mich reizt halt der Gedanke CNC hier in meiner Halle überhaupt gar nicht.
Ja, kann ich verstehen.
Überhaupt gar nicht. Das ist für mich, also irgendwas zu programmieren auf einem Computer, was dann eine Maschine für dich macht, da kannst du ja irgendwas herstellen.
Klar.
Aber es geht ja um Handwerk. Es geht ja, also mir geht es wirklich ums Handwerk, ums Machen. Das hat ja auch was mit Haptik zu tun und also konservatives Handwerk in jeder Hinsicht finde ich super interessant. Ob es jetzt ein Messerschmieden ist oder eine Gitarre bauen oder irgendwas. Oder es gibt ja die verrücktesten, solches Wissen geht ja verloren.
Ja.
Damit mal, das beziehe ich jetzt nicht auf mich mit meinen E-Gitarren. Es gibt sicherlich kompliziertere handwerkliche Tätigkeiten.
Ja.
Aber es gibt so viele interessante handwerkliche Sachen. Das Wissen geht wirklich, man degeneriert irgendwie als Mensch, weil alles durch Maschinen gemacht wird.
Klar. Und
das finde ich vollkommen widerwärtig.
Ja, du verlierst ja auch, also sag mal so, wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest jetzt nur die Sicht kennen, wenn du an einer CNC-Maschine stehst und machst das halt irgendwie, wie das wahrscheinlich viele, das wird ja auch wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sein, es gibt ja auch den, wie ist das, wenn du bei Warwick, glaube ich, arbeitest, bist du Holzinspektor oder Inspektorin, ich weiß es nicht mehr, gibt's, ist dann irgendwie dieser Berufszweig, wenn du eine Ausbildung machst, meine ich gar nicht respektierlich, weil du kannst ja auch trotzdem auch dann da lernen, wie du irgendwie Gitarren baust, aber trotzdem, du lernst auch erstmal, wie du Maschinen bedienst, so, ne?
Du bist quasi Bediener von Maschinen und Computern, das ist auch nicht einfach, mit Sicherheit nicht, das ist eine ganz andere fachliche Qualifikation, genauso, oder vielleicht sogar komplizierter, ich weiß es nicht, aber du stellst halt selber nichts her.
Genau.
Du bist quasi der, also ne, du kannst auch, ich kann handschriftlich was niederschreiben und ich lasse es ausdrucken.
Ja.
Das ist circa das gleiche Level.
Genau.
Und es ist nun mal keine Kunst, irgendwas auszudrucken. Es ist auch keine Kunst, einen Computer auf Go zu stellen und dann kommt ein Gitarrenbody hinten raus.
Nee.
Ich meine es auch gar nicht abwertend. In einer großen Produktion geht das nicht anders.
Nee, ja, also du kannst den Markt ja
so gar nicht bedienen. Anders. Also ein großer Produzent kann das gar nicht anders machen. Aber das ist halt eben der, ich sag mal, der Individualmarkt oder der Custom-Markt. Ist halt auch ein viel kleinerer, anderer Markt und der muss auch mit dem großen Markt gar nicht konkurrieren. Und darum, so in dieser Kleinstherstellung, finde ich es halt ehrlich gesagt nicht gut, CNC-Fräsen zu verwenden. Das gilt für alle möglichen Handwerkszweige. Aber es gibt ja auch eine Bewegung, quasi back to the roots, wo Leute wirklich wieder von Hand Sachen nähen. Also die haben auch eine Nähmaschine, aber eben keine Computernähmaschine, die alles automatisch macht. Es gibt ja auch so ein Weg zurück zum lokalen Business, zum Handwerk.
Genau, so ein bisschen das zu unterstützen, so, auch mehr Geld dafür auszugeben.
Genau, dass man bereit ist, für ein handgenähtes Portemonnaie, sag ich mal, 200 Euro auszugeben, während das maschinell hergestellte in China, da gibt es halt nur ein Fuffi für aus.
Ja.
Und die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil die halt auch wertschätzen, dass das wirklich noch von Hand ist. Das hat was mit Haptik und Wertschätzung von Arbeit zu tun.
Klar.
Und da gibt es ja auch eine Bewegung zum Glück. Und darum ist CNC-Fräse für mich pfui.
Vor allem, die Dinger kosten ja auch erstmal auch
extrem viel Kohle,
so, ne? Muss man auch dazu sagen. So, ich meine, manchmal denke ich auch daran, ey, wie geil wäre das jetzt hier eine Fleckmaschine zu haben. So. Also, aber trotzdem denke ich mir auch so, ey, Alter,
kannst du selber genauso gut
sein. Genau, wollte ich gerade sagen. So, ich weiß ja auch, wie es geht. Manchmal geht es nur um diese Erleichterung. Also ich glaube zum Beispiel, wo ich immer völlig raus bin, sind so, und ich habe ab und zu mal eine Anfrage, ey, kannst du mir ein Pickguard anfertigen?
Ja, das mache ich auch sehr ungern.
Boah, so, und da bin ich dann, ich sage den Leuten das auch, ich so, ja, kann ich, aber es ist eigentlich nicht zu bezahlen, wenn ich das jetzt
mache. So ist es. Nee, so ist es, klar.
Und weil dann denke ich mir ganz ehrlich, ich arbeite mit dem zusammen. Es gibt irgendwie in Berlin, heißt der deinpickard.de oder sowas. Und mit dem habe ich ein paar Sachen anfertigen lassen, weil er sagt, ey, ich habe einen Abtaster, ich habe eine CNC-Fräse und schick mir, ich hatte mal irgendwie so einen Selbstbau vom Kunden gehabt, so ein Jazzmaster-Ding, nichts Dolles, und da musste aber wirklich ein Custom-Picker drauf, weil die Konturen waren fern von Jazzmaster. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, wir schicken das da hin und der macht, also es ist einfach, ich schraube dir alles zusammen, aber mich da jetzt hinzusetzen, eine Schablone
für zu machen. Ist tatsächlich noch günstiger, dann macht es ja auch Sinn,
genau, ne?
Aber klar, also manchmal sind Maschinen und Geräte natürlich quasi als Werkzeug oder als Verlängerung, manchmal ist es sinnvoll, weil es sonst sich auch gar nicht mehr rechnet.
Ja, genau.
Aber es gibt halt irgendwo so einen gewissen Ehrenkodex, wo man halt auch aufhören muss, Sachen zu verwenden. Also zumindest im Gitarrenbaubereich.
Ey, natürlich. Also ich sehe viele Sachen nur so als Arbeitserleichterung irgendwann.
Genau.
So, ich bin manchmal auch, was heißt geizig, aber ich habe mir so viele Sachen per Hand angewöhnt, dass ich völlig vergessen habe, dass ich mir dafür auch eine kleinere Maschine holen könnte. Und dann mache ich das so lange per Hand und dann habe ich mir irgendwann erstmal wieder was geholt, wo ich dann gemerkt habe, ja, hättest du dir auch vorher mal so eine Maschine holen können. So, ne?
Ich meine, ich arbeite ja auch mit Maschinen. Ja. Also man arbeitet ja nicht wie in der Steinzeit
mit Hammer und Meißel.
Ja, macht natürlich auch keine. Also das ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze,
klar.
Wo ist die CNC-Maschine anders als eine Oberfräse?
Ja, klar.
Also wo ziehst du da die Grenze? Also ich ziehe meine Grenze einfach bei Digitalisierung und Automatisierung. Das ist meine
voll.
Grenze.
Ja,
alles
genau.
Andere, das ist genauso wie, wenn irgendwann Autos von selbst fahren können, dann sehen viele das als technischen Fortschritt. Aber für mich ist das halt einfach, du kannst auch einen Köter in ein Auto setzen, der kommt auch ans Ziel. Das ist degenerativer Scheiß. Der Mensch hat ja die Fähigkeiten zu haben, die über das Tierreich hinausgehen. Ja. Du hast kognitive Fähigkeiten, du kannst Dinge machen,
ja.
Also solltest du sie auch machen. Und wenn du sie nicht mehr machst, das ist einfach degenerativ, du wirst zum Affen. Das ist halt das Problem.
Und
darum bin ich auch kein Technik-Fan.
Also ich sag dir, und da wirst du total kommen, du bist ja autoaffin auch noch.
Total, ja.
Ich bin das nur bedingt, obwohl ich trotzdem, ich fahre einen alten 190er Benz. So, ne?
Auch sehr kultig,
klar. Finde ich total geil. Nichts
gegen sagen.
So, ne? Ja, und super. Das Ding ist so, ich habe auch vorher, jede Karre, die ich vorher hatte, vorher war ein alter Polo, aber ich habe noch nie in meinem Leben, und ich werde es doch irgendwann mit der Benz wahrscheinlich meiner Zeitliche segnen, aber dauert noch, der hat gerade erstmal 170.000 runter.
Ein Benz natürlich nicht viel.
Nicht so, der ist noch nicht mal eingefahren.
Ja, genau,
Sinne. Aber ich bin noch nie in den Genuss gekommen, eine Einparkhilfe zu haben. Werde ich auch erstmal nicht haben. Soll ich dir was sagen? Ich werde von vielen Leuten immer, wenn ich komme in die kleinste Lücke mit dieser Karre rein.
Ja.
Woran liegt das? Weil ich das Ding schon lange fahre und ich kann das einschätzen.
Man kann es einfach.
Genau, man
das
kann
ist
es
halt
einfach.
Der Punkt. So. Man braucht diesen ganzen Scheiß.
Nein, ne? Also es ist natürlich vielleicht eine tolle Hilfe, bla und bla, aber trotzdem, ich komme, also ich zimmer den überall rein, weil ich bin auch Essener Südverhältnisse gewohnt und weiß, wie eng die Lücken da sind. Und ich weiß aber trotzdem, wenn ich das vielleicht jetzt hätte, irgendwann verlernst du das, weil du gewöhnst dich einfach daran.
Das ist degenerativer Scheiß, ich sag dir das. Und das ist, und darum ist es auch für mich überhaupt nicht, also es gibt sicherlich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die nur am Computer und Computerspiele und alles digital und eine Alexa, die denen das Licht anmacht.
Ja.
Ey, ich sag auch, was ist denn euer Endziel? Ist euer Endziel mit Schlauch im Maul und dann kriegst du das Essen auch noch in den Magen
gepumpt
und kacken kannst du auf dem Sofa?
Ja.
Und das ist das Endziel, also einfach nur noch zu sitzen und Maschinen machen, das, was der Mensch machen kann, das kann ja nicht das Endziel sein.
Nein. Das, bin ich
das
auch
ist raus. Ja wie bei Matrix. Da liegst du in so einem Wassertank,
ja, genau.
Kriegst am besten noch einen Traum in den Kopf projiziert, dass du in der Südsee gerade Urlaub machst und kriegst noch einen Blowjob dabei oder was.
Genau.
Dann ist das Leben schön und in Wirklichkeit machst du nichts. Das kann doch nicht das Ziel des Menschen sein.
Welche Pille hast du genommen? So, ne?
Ja, das kann doch nicht das Ziel des Menschen sein. Aber ich glaube, bei vielen Leuten ist es mittlerweile so.
Ja, also ich bin da auch völlig raus und ich habe da auch manchmal so ein bisschen Schiss, dass das alles so mehr abdriftet und du alles noch aus der Hand gibst. So,
genau,
ne?
Genau.
Auch so bei diesem, auch wenn da ein ganz anderer Talk ist, aber es werden jetzt die ersten, oder ich wurde, glaube ich, ein Gesetz jetzt erlassen, dass man die ersten Teststrecken, glaube ich, auch nutzen kann für das nicht autonome Fahren, wie nennt sich das?
War das so? Automatisiert.
Ne?
Ja.
Und ich kriege da manchmal auch so Beklemmung, weil ich denke mir, wow. Also
ja, willst du dein ganzes Leben irgendwelche Maschinen, also ich meine, quasi technische Weiterentwicklung als quasi Verbesserung der Lebensqualität ist ja erstmal per se nichts Schlechtes.
Natürlich
so,
nicht.
Ne? Aber wenn du irgendwie dann so die absoluten Basics verlernst, das, was den Menschen
ja, genau.
zum Menschen macht, der hat ja Fähigkeiten.
Genau.
Und wenn du, also ich meine, um diese Fähigkeiten zu verbessern, kann man ja ein Werkzeug nehmen oder ein technisches Gerät
Klar.
oder ist alles cool.
Ja.
Aber um sich diese Technik, also aber um sich die dann quasi abnehmen zu lassen,
ja.
komplett, also. Das ist doch absurd.
Nee, ich bin da mich auch aus.
Das ist doch absurd. Dann brauchst du irgendwann auch keinen Friseur mehr, dann kannst du dich unter so einen scheiß Roboter setzen, kriegst du auch einen Haarschnitt. Was soll das?
Ja, und das ist ja, man
macht will, den Menschen auch überflüssig als
Genau, solchen. So man will das ja machen, weil das Handwerk einfach da ist.
Ja, genau,
und das
genau.
ist ja das Coole dann daran. Und ich, ja, wie gesagt, ich sehe es schon irgendwann kommen. Hoffentlich erleben wir das nicht mehr. Wir dürfen mit unseren Karren irgendwann nur noch auf ausgewählten Strecken fahren,
ja, wahrscheinlich.
Wo man noch selbst fahren darf.
Ja, ja, so. Wahrscheinlich wird das tatsächlich so kommen. Und wie das halt immer so ist, die Generation, die das dann gar nicht mehr kennt, eigenverantwortlich,
damit,
das ist ja halt das Menschliche. Der Mensch hat halt eine Verantwortung, der kann halt abwägen zwischen rechts, links, oben, unten.
Ja.
Du hast halt eine Wahl.
Ja.
Und wenn das alles von Maschinen, und das macht dich halt eben auch zu einem verantwortungsvollen und denkenden Individuum. Und wenn dir das alles abgenommen wird, und auf dem Weg sind wir ja dahin, finde ich das ziemlich traurig. Also ich sehe da keine gute Entwicklung. Und so ein Typ wie Steve Jobs, den hätte man eigentlich direkt... besser wäre es gewesen, er wäre vom Auto überfahren worden mit 15.
Tja, das
wäre in dem Moment eine Tragödie gewesen. Aber gut, er hätte wahrscheinlich irgendein anderer Pisser Sachen erfunden, die uns heute...
Wollte ich ja sagen, also das ist ja austauschbar. Ist
wahrscheinlich,
also das ist,
die Zeit ist einfach, genau, das ist also insofern sicherlich eine dumme Aussage gewesen.
Nee, aber ich weiß...
Da wäre jemand anders dahergekommen, klar, und hätte dann trotzdem... Also man weiß halt nicht, wann es gut ist. Das ist immer so in der Natur des Menschen. Man schießt gerne übers Ziel hinaus. Und ich finde, wir sind jetzt in einem Bereich angekommen. Wahrscheinlich in 100 Jahren lacht man über unsere technischen Entwicklungen, die wir heutzutage haben. Aber ich finde, wir sind jetzt von meinem Standpunkt aus in einem Bereich angekommen, wo es schon zu viel ist.
Also... Ich, wie gesagt, ich war, wie alt bist du?
47.
47. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ja. Ich kenne tatsächlich auch noch vollkommen analoge Zeiten und ich kenne auch Telefone mit Wählscheibe und
ja, guck mal, ich werde dieser 33, das kenne ich aber auch ja alles noch. Ja, also ich habe klar war ich dann auch noch kleiner, aber trotzdem habe ich ja auch, oder ich sag mal, ich bin dann die letzte Generation, die auch.
Die das noch kennt, die das noch live gesehen
richtig,
hat.
Richtig, ja, so, ne? Genau, genau. Und da war trotzdem auch Handy zu haben, irgendwie in der 5., 6. Klasse, da rede ich immer noch vom Nokia 33C oder sowas, so einen kleinen Knochen da noch, wo man auch nicht viel machen konnte, außer Snake spielen.
Aber das reichte ja.
Ey, natürlich, voll. Also, das
würde auch heute noch reichen.
Ich
würde die Leute nicht alle da reingucken und wie Zombies durchs Leben laufen.
Genau.
Also hat man den Leuten eigentlich keinen Gefallen damit getan.
Nee, und vor allen Dingen, du vergisst halt viel. Ich habe mich mit dem Bene noch irgendwie gestern noch mal unterhalten. Wir waren 2009 mal in Schweden, haben wir da einen Trip hingemacht. So. Und wir sind da wenig, das habe ich auch durch meine alten Karren mal gelernt, weil ich nie ein Navi besessen habe. Never.
Genau.
Ne? Ich habe keinen Zigarettenanzünder in meinem Auto gehabt, deswegen konnte ich keinen Navi mit Dings haben. Und wir sind damals nach Schweden mit Karte. Also es hört
und
sich,
ihr kamt ja auch an.
Wir kamen an. Und das hört sich an, als ob ich jetzt eine Steinzeitgeschichte erzähle. Es war 2009. Mhm. Und da gab es schon irgendwie die ersten
iPhones.
Hatte ich aber nicht. Ich hatte irgendwie so ein normales Handy gehabt. Mhm. Er auch. Und wir haben uns darüber unterhalten und dachten uns dann so, ja, aber wie war das denn damals? Ja,
wie ist man überhaupt angekommen?
Genau. So, ne, natürlich wussten wir, sind mit Karte gefahren. Aber trotzdem dachte ich mir so, ey, ja, wie war das denn damals?
Weil irgendwer saß auf dem Beifahrersitz und hat gesagt, hör mal, hier bei der Autobahn der und der Ausfahrt
genau so
war doch auch irgendwie witzig.
Voll, das war also richtig cool.
So, hast du dich verfahren, hast du noch irgendwie Ecken kennengelernt, die kannte man sonst gar nicht.
Ja.
Und klar, manchmal hast du auch im Stau gestanden und hast das verflucht, weil es gab keine Umfahrungsmöglichkeit.
Aber es war geil.
Aber es lief.
Ne? Ja, und du bist einfach manchmal drauf losgefahren, ohne Sachen tausendmal
zu
checken. So, ne? Und vor allen Dingen auch so Sachen wie jetzt, ja, wie wird das Wetter morgen? Ey, keine Ahnung. Ich kannte jetzt... Also,
ja, ja, gab es ja auch nicht. Es gab eine Voraussage, aber die war natürlich nicht so wie heute. Ne?
Nö, du guckst jetzt einmal irgendwie eine Wetter-App so und siehst dann einfach so, ja, alles klar. Das Wetter wird in der nächsten Stunde so und so. Da soll es aufhören. Regnen. Und du denkst dann,
oh, ah. Ja, ich meine, da kommt man sich natürlich dann wirklich ein bisschen alt vor, weil natürlich, das sind so Sprüche, früher war alles besser, so nach dem Motto, ist natürlich auch so ein bisschen abgedroschen und vieles war früher auch mit Sicherheit nicht besser, da braucht man, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Aber ich glaube, diese Hochtechnisierung und so, das ist der falsche Weg.
Ja, einfach der falsche Weg. Vor allen Dingen, es kommt auf die Bereiche natürlich an. So, ne? Das ist so, also ich glaube, was so medizinische Sachen halt angeht, da ist schon gut, dass man sich da viel verbessert.
Ja, also, gar keine Frage. Also, es gibt sicherlich Bereiche, da ist es sinnvoll. Aber es ist ansonsten zum Teil auch ein bisschen zu viel digital und zu viel Fake-Social-Media-Welt ich bin da ja auch beteiligt. Ich kann mich davon ja nicht ausnehmen. Aber,
ist ja manchmal auch ganz, also zumindest auch so, was so Shop-Sachen zum Beispiel angeht, ist ja Instagram für Gitarrenbereich,
ey, Hammer. Ich nutze das eigentlich auch nur als Werbeplattform und das ist auch super, super effektiv. Und dafür ist es natürlich Gold wert. Ja. Gar keine, man will auch nicht alles verteufeln jetzt, aber man schießt halt schnell übers Ziel hinaus und hängt dann zu lange auf Plattformen rum, statt irgendwas Schönes zu machen.
Ja, natürlich, genau.
Weißt du, dann hängst du dann doch eine halbe Stunde länger auf Instagram und dann denke ich manchmal auch so, nee, ey, warum? Draußen ist geil Wetter, hol das Mountainbike raus und mach was.
Obwohl ich auch sagen muss, der Input, den du manchmal auf Instagram so im Gitarrenbereich bekommst,
ja, ja,
also auch
für unseren Job, für unseren Job Gold wert.
Ey, wie oft ich mir manchmal denke, ey, krass, da, wie der Typ das da macht, Hammer.
Ja, total.
Ich mir direkt ab.
Nee, absolut. Das ist auch so designtechnisch. Ja. Wenn ich eine Gitarre, dann überlege ich mir irgendwie, ich baue eine Gitarre in dem und dem Style und dann machst du halt irgendwie, dann guckst du halt auf Instagram ein paar Bilder und dann denkst du, ey, geil, die Farbe habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ich super.
Ja.
Also du kannst es auch super positiv nutzen. Das ist ja gerade das Geile. Du hast quasi mit deinem kleinen Mini-Computer-Telefon hast du quasi alles Wissen der Welt per Knopfdruck am Start.
Genau.
Und guckst im Endeffekt doch wieder nur die gleichen Sachen an. Also
natürlich.
Das ist halt so schade manchmal.
Ja.
Also man könnte da, glaube ich, noch sehr viel positiver nutzen.
Ja, aber ich nutze dann auch, also was heißt mich, um mit Leuten dann noch zu connecten, aber man ist manchmal mit ein paar Amis dann irgendwie nochmal so im Gespräch, das finde ich auch ganz cool.
Also insofern,
hast du recht. Irgendwie schreibt dann jemand oder hat irgendein Werkzeug gepostet, wo ich meine, ey, was ist das? So habe ich hier noch nicht gesehen. Ja. Und dann sagt er, ich nutze das hier und dafür und dann denke ich mir, ey, Hammer.
Also so berufsmäßig finde ich auch, es ist natürlich, klar, online, Internet, Instagram, Facebook, was auch immer, für für Connections und Inspiration ist tatsächlich unbezahlbar. Ja. Das muss man schon sagen.
Total.
Also bei aller Skepsis und so. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Faktor. Und da hat man früher natürlich nicht die Möglichkeiten gehabt, sich sofort irgendwie 10.000 Bilder von irgendeiner Gitarre anzugucken und zu sagen, das ist eine gute Idee. Also Inspiration und so ist massenhaft vorhanden. Das muss man schon sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch, also ich muss daran denken, das hast du ja auch, habe ich mich mit Olli gerade unterhalten, du hast ja auch mal eins der geliebten Evertune-Systeme verbaut.
So, ja, ja, ne? Diverse Mal, ja.
Boah, so, ne? Und ich habe mich da auch durchgekämpft, irgendwie, ja. Hat auch irgendwie einen Bock gemacht, aber das war auch so ein Ding, wo ich dachte, okay, ich würde gerne einmal zumindest, ich brauche keine Anleitung, aber ich muss einmal eine Visualisierung haben. Was kommt da gleich auf mich zu? So, ne? Und dann gibt es da irgendein geiles Einbauvideo von YouTube. So, ne? Und natürlich kann ich das differenziert betrachten, weil ich schon genau weiß, der Typ hat da jetzt in 6 Minuten zusammengeschnitten. Mhm. Ich weiß auch, dass er keine 6 Minuten dauert, aber du weißt zumindest, okay, darauf achtet man, darauf achtet man.
Für beruflichen Krams ist das natürlich dann schon geil, keine Frage. Mache ich natürlich auch regelmäßig. Oder wenn ich irgendwelche Schaltpläne brauche von irgendwelchen alten Gitarren, irgendein antiker Scheiß, der komplett neu verkabelt ist und du willst das wieder in den Urzustand zurückversetzen, dann rufst du halt den Schaltplan auf.
Genau.
Früher musstest du halt irgendwelche Bücher irgendwo bestellen in der Hoffnung, dass es da drin ist oder musstest du selber irgendwie, oder musstest du selber so machen, dass du dachtest, ja, so wird das wahrscheinlich gewesen sein, ich mal, so funktioniert es. Und heute kannst du natürlich einfach mal kurz gucken, scheiße, wie war denn die Telecaster 1900 irgendwann verkabelt, war das denn so oder so verkabelt? Genau. Das ist natürlich schon berufsmäßig schon ganz geil, muss man sagen.
Finde ich auch.
Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert.
Ja, aber, genau, man kann sich auch total darin verlieren, so, ne?
Ja.
Will ich auch nicht, und ich will auch nicht alles auf Instagram, Bubble, Facebook aufbauen. Das finde ich auch scheiße, weil ich habe manchmal, denke ich mir, also zum Beispiel, weil ich nie mitgehen würde, bei TikTok bin ich raus.
Ich, da, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist.
Ja, irgendwas, da kannst du singen.
Sehen irgendwelche Leute tanzen
genau,
oder so.
Genau, kannst du singen und tanzen. Da bin ich, also ich habe mal, irgendwann denke ich mir so, naja, was ist denn mal, wenn Facebook, Instagram, wenn das platzt, insofern, was völlig in Ordnung ist. Aber ich will mein Business nicht nur darauf aufbauen.
Also, nee, weißt du, dann ist halt, das wird, glaube ich, auch nicht passieren, weil ich glaube, in unserem Bereich ist halt so Mund-zu-Mund-Propaganda.
Genau,
du hast halt lokale Leute am Start, du hast Bands und da bleibt halt eine gute Reparatur in Erinnerung und ich glaube, das kann man, das ist eine schöne Ergänzung und du kannst sicherlich auch neue Kunden irgendwie gewinnen, aber auf Dauer hilft ja nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ey, voll.
Ne? Wie, wie immer.
Also ich brauche jetzt noch eine, also noch eine gute Frage.
Ja.
Deine aller Lieblingsbeschäftigung, wenn du ein Instrument fertig machst, wo du immer sagst, ey, da habe ich immer richtig Bock drauf, und die, wo du sagst, ey, habe ich nie Bock drauf.
Ja, mit dem Nibok, das ist halt das Lackieren.
Das, genau,
schon, das kann ich dir ganz schnell, das kann ich dir ganz schnell beantworten. Ja. Was ich richtig geil finde, ist halt so ein neues Ding zu entwickeln, auch wenn es manchmal gar nicht so spektakulär ist. Wie zum Beispiel jetzt diese Firebird-artige Non-Reverse-Form. Ist natürlich eine ganz simple Gitarre, aber dann halt, dann mache ich halt Fotos, nehme das mit nach Hause irgendwie geistig und dann überlege ich halt tausendfach, welche Farbe, welches. Also dieser ganze Design, das zu entwickeln, die Idee zu entwickeln, bevor man überhaupt loslegt. Das finde ich halt wichtig.
Sorry.
Und das finde ich richtig
gut.
Das ist also dieser kreative Prozess, bevor du überhaupt so die Fräse ansetzt und dann sich vor deinem geistigen Auge schon eine Gitarre so
abzeichnet. Genau.
Das finde ich richtig geil. Und ich baue mir auch jedes Jahr eigentlich eine Gitarre so für mich selbst. Mal verkaufe ich die auch wieder dann.
Ja, klar.
Behalte ich meistens dann nicht, aber wo ich halt komplett dann das baue, was ich für mich in dem Moment am geilsten finde. Und was ist geiler für einen Gitarrenfreak, als sich die Gitarre bauen zu können, jederzeit, die er möchte. Also ich kann ja vollkommen aus dem Vollen schöpfen, ist einfach eine super geile Sache. Und wie gesagt, meist behalte ich die dann doch nicht ewig, weil dann habe ich wieder eine neue Idee und wie viele Gitarren kann ein Mensch besitzen, das ist ja auch alles irgendwann. Ne? Und aber generell, das ist so das Geilste, so der Entstehungsprozess und dann. Da kann auch schon so ein gewisser Fanatismus dann kommen und.
Ja, also ich muss jetzt, ich muss aufpassen, weil ich bin ja immer noch nicht, also ich würde es immer noch so gerne machen und es liegt nicht daran, dass ich jetzt sage, ich habe keinen Bock, aber mir fehlt einfach Zeit. Also so, weil die Reparaturen erschlagen mich dann halt dann auch so und dann ist dann so, dass ich denke, boah, ich darf jetzt noch was machen, aber die konkreten Pläne nehmen zumindest jetzt schon mal Form an.
Naja. Ist das so, ne? Das ist ja auch so ein Projekt. Also die Zeit, klar, wenn die reif ist, nimmst du dir die bestimmt auch.
Exakt.
Und das ist so ein Projekt, ich denke mal, wenn das so reif ist, dass du sagst, jetzt ist die Zeit, dann kommt es eh aus dir heraus.
Also voll. Dann, also weil bei mir ist dann auch so, ich will jetzt nicht sagen, ach, ich mache das jetzt mal, ich probiere mal das, sondern ich habe schon ein, zwei Formen, wo ich weiß, genau, die will ich auch für mich haben. So, dann ist so, da stehe ich total drauf. Und wie du auch schon sagtest, ich will jetzt nicht die 1000. Telecaster-Kopie machen oder die 100.000. Sondern das muss schon so, wo ich drauf stehe.
Ja, das kann ja sogar eine Tele sein, aber da machst du halt andere Pickups, andere Farbe, andere irgendwas da rein.
Richtig.
Und das ist halt schon eine geile Sache.
So. Genau, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Hast du noch Fremdhersteller bei dir in deiner privaten Sammlung? Oder nur noch Eigenbau?
Ich habe auch Fremdhersteller, das ist aber eher so ein Kuriositätenkabinett, okay. Weil manchmal nimmst du ja auch Gitarren in Zahlung oder ja, ich habe ja auch privat, weißt du, dann verkaufst du mal was, kaufst was anderes und ich habe also nicht unbedingt die Qualität. Mal habe ich eine Les Paul, dann habe ich mal wieder eine Flying V oder letztens hatte ich noch eine B-Bender Telecaster, die habe ich jahrelang besessen, dann habe ich die halt doch verkauft, weil die nur verstaubt ist und ich halt das Ding nie benutzt habe.
5 Kilo wiegt.
Ja, die wiegt natürlich auch eine Tonne und irgendwie die sah cool aus, die hatte ich auch entsprechend modifiziert, sodass sie mir gefiel, aber im Endeffekt habe ich gedacht, ey, die hängt jetzt seit 5 Jahren an der Wand, dann wird sowas, das wechselt immer wieder mal. Ne?
Also wie abgefahren ist bitte, also eine B-Bender ist einfach krass. Ne?
Ja, ich
also,
habe schon so eine gewisse Country-Affinität, muss ich sagen.
Also, Leute, wenn ihr keine, googelt mal, wenn ihr das nicht googelt mal eine B-Bender Tele.
Wer das kann, ne?
Ey, allein sich sowas auszudenken und dann auch das zu spielen, ist natürlich auch richtig cool.
Ist natürlich sehr cool. Das war damals Clarence White von den Birds in 60er Jahren. Die haben das entwickelt, um Pedal-Steel-Gitarren-Sounds quasi zu machen. Und klar, ich habe das auch nie gelernt, das richtig zu bedienen, das Ding. Das war sicherlich auch ein Problem.
Aber ich finde einfach alleine, wenn das, also als ich die zum ersten Mal im Shop hatte, irgendwie von einem Stammkunden, der hatte die gehabt, so eine B-Bender. Die kommt ja, glaube ich, auch dann Nashville mit 3 Pickups.
Normalerweise ja, genau. Genau, ja. Ne? Ursprünglich die Urversion nicht, aber mittlerweile ja.
Aber alleine hinten, also die eigentlich ist das nicht schön gemacht, weil du hast hinten einfach eine Platte dann drauf, die irgendwie noch nicht mal, glaube ich, versenkt ist, sondern einfach draufgeschraubt
ist. Es gibt elegantere B-Bender-Systeme, also von anderen Herstellern, aber die Original-Fender Platte, die ist, glaube ich, diese Original Parsons White patentierte Geschichte da, die ist schon sehr rudimentär so. Wobei die Originalgitarre, muss man sich mal angucken, die gehört heute Marty Stewart, die ist natürlich ganz, ganz schlimm verbastelt.
Ja,
also das Ding sieht richtig pervers aus. Also da haben die mit irgendwelchen Pedal-Steel-Gitarren Hebeln hinter der Gitarre und dann noch einen zweiten Deckel draufgesetzt. Das sieht richtig krank aus, das Ding. Ist wahrscheinlich heute unbezahlbar.
Ja, klar, genau.
Aber das ist natürlich, ich bin dann auch von der Country-Mucke, also von diesem typischen Country-Style, das ist halt super, super komplex und ich bin halt eher Rock-Gitarrist und auch wenn ich leidenschaftlich auch gerne mit meiner Band und sowas mache, da fehlt mir dann die technische, also mein Anspruch, das Ding zu spielen, war einfach nicht am Start, weißt du, und ich habe mal für ein Idol von mir, für den Red Folkart, kennst du den?
Nee,
das ist so, das ist ein amerikanischer Country-Gitarrist, der hat einen Grammy gewonnen als bester Country-Gitarrist irgendwann mal so vor, weiß nicht, um die 2010er Jahre rum. Der ist da drüben schon eine recht große Nummer, hat Leadgitarre gemacht für alles, was Rang und Namen hat, unter anderem auch für Merle Haggard. Das ist ja so mit Willie Nelson und Johnny Cash, einer der ganz, ganz, ganz großen amerikanischen Country-Musiker, leider auch schon tot. Und dem habe ich mal eine Gitarre gebaut.
Jo.
Und die habe ich persönlich ausgeliefert.
Okay.
Und das war so der letzte Sargnagel, als der mir eine Unterrichtsstunde geben wollte für meine Karriere als Country-Gitarrist. Dann, weil das ist sowas von komplex und der Typ war super nett und dann hat er auch noch irgendwie probiert, mir zu zeigen und da geht ganz viel chromatisch jenseits jeder Skala und dann hat er gesagt, wie hast du das gelernt? Und dann meinte er halt nur, ja, das sind so Sachen, dass man denkt da nicht mehr in Skalen, sondern als Kind auf der Veranda vom Opa, der spielt dir eine Melodie vor und du weißt einfach, der könnte eine Melodie summen, der könnte die aber auch auf der Gitarre spielen, der weiß gar nicht, in welcher Tonlage das ist, wie man das hier sich so vorstellt. Die können einfach Melodien, die sie denken, einfach spielen, sowas kann man nicht lernen.
Ich bin, also ich, da muss ich hier nochmal, man muss das so ein bisschen transparent machen. Viele denken bei Country immer auch, ja, Country ist ja jetzt nicht so schwer und bla bla bla. Ey, Alter, haut ab.
Super anspruchsvoll.
Man sagt ja so, der amerikanische Country-Musik ist sowas so ein bisschen wie der deutsche Schlager, weil das ja so volkstümlich
ist. Leider, aber da gibt's so, das ist ja super breit aufgestellt. Es gibt natürlich auch diesen Pop-Country-Scheiß.
Aber selbst da, das sind die Mucker, die da mitmachen. Ne? Das ist die Creme de la Creme. Die Anni hört gerne manchmal so, ob das jetzt irgendwie, Brad Paisley oder sowas
ist. Ja, genau, ist ja auch so ein super Gitarrist.
Ey, voll, so total. Oder auch Brent Mason, Alter, der Typ, der spielt dich an die Wand.
Ist ja die Legende schlechthin.
Voll, so, ne?
Das sind natürlich Leute, die sind super, super, ja, die können alles. Und der Jazzgitarrist, klar, der hat seine Arpeggios, seine Skalen, das kann ich zumindest musiktheoretisch nachvollziehen, was der macht. Ich kann es nicht umsetzen, aber ich verstehe.
Ja.
Du hast einen Akkord, du hast gewisse Akkordtöne, daraus kannst du ein Arpeggio bauen, du kannst halt dann mit jedem Akkord dein Arpeggio, deine Tonlage wechseln, was auch. Ich verstehe theoretisch, was die machen, ich kann es nicht praktisch umsetzen. Bei Country, wenn du dich außerhalb irgendwelcher Skalen bewegst und nur chromatische Läufe hast, das ist überhaupt nicht mehr bezogen auf musiktheoretische Logik. Das ist einfach nur noch
absurd. Ja, und vor allen Dingen, ist so viel, es kommt so viel Ton aus den Fingern einfach letztendlich raus, weil das Ding ist letztendlich, die Leute spielen nicht mit viel Gain oder Zerre oder so, aber Kompressor drauf, so, genau. Ne? Vielleicht noch ein Slapback, Delay oder Echo.
Delay noch drauf.
Und dann gibt ihm und der Rest ist wirklich Finger und einfach, also, das ist krass.
Einfach krank. Und der Typ hat zu Hause, also dieser Red Folkart hat mir zu Hause so eine, in Austin habe ich die Gitarre auch persönlich ausgeliefert. Mhm. Wann hat man mal die Gelegenheit, solche Leute live zu treffen? Ich das gleich mit dem Urlaub verbunden, bin da hingefahren mit meiner damaligen Frau und der hat dann da zu Hause rumgezockt und ich habe direkt gemerkt, also das ist einfach ein anderes Universum. Mhm. Wir spielen nicht mal auf dem gleichen Planeten Gitarre. Das ist einfach sowas von abgefahren und war echt ein krasses Erlebnis, muss ich sagen.
Ja, wie du schon sagtest, das ist so nicht dieses, wie lernt man das, du gehst nicht im Unterricht, sondern du kriegst dann einfach von der Pike auf gezeigt.
Da musst du reinwachsen.
Genau, und dann verinnerlichst du das einfach auch so. Und du denkst einfach wirklich nicht mehr
nach. Nein, sogar auch diese ganzen Bluegrass-Musiker oder so, die wissen gar nicht, was die da machen. Die sitzen auf der Veranda mit ihrem Opa, die spielen irgendwelche Melodien und wenn die dann irgendwann 10, 11, 12, 15 sind, dann haben die das schon so verinnerlicht, die denken gar nicht mehr in Skalen oder wie man das in der Musikschule...
Nein, das ist wie Sprechen einfach so. Du denkst ja auch nicht mal Grammatik oder sowas nach, weil du kennst das von klein auf.
Genau so machen die das.
So, wenn ich mir Derek Schwachs angucke, einer der Slide-Gitarristen und der spielt abartig.
Habe ich live gesehen,
phänomenal. So, habe ich leider noch nicht, ich bin großer Derek Schwachs-Fan so und der Typ, du siehst Videos von ihm, wie der als 6-Jähriger einfach schon mit den Allman Brothers irgendwie unterwegs ist und dann spielt und der Typ spielt, der hat einen Ton, ne?
Ja, der Typ ist ein Genie auch auf
seiner Art. SG, Hals-Pickup, so, ne? Ein Amp, dann wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie ein Zerrer davor, wenn überhaupt. Und das
ist war's. Halt ein Level, das kannst du nicht lernen. Nein. Da gehört Talent zu und du musst da wirklich rein geboren sein.
Ja.
Das ist wirklich so, und das fand ich halt auch in Amiland, um da nochmal drauf zurückzukommen. Viele meiner Kommilitonen, die hatten auch dieses Talent.
Ja.
Keine Sau kennt die, vollkommen unbedeutende Leute, aber irgendwie jeder Zweite spielt irgendwie Gitarre wie ein Gott und du fragst dich, wie kann das sein?
Ja.
Und dann, das meistens ist es halt so, ich bin auf der Farm aufgewachsen und dann haben wir abends halt immer Mucke gemacht. Ja. Dann sitzen die wirklich schon als kleine Kinder auf der Veranda, der Opa singt ein Lied, der Vater spielt mit, der eine spielt Geige, der eine spielt Bass, der andere spielt Gitarre oder alle spielen Gitarre wahrscheinlich. Jeder kann zumindest Gitarre spielen, da können die alle singen wie Sau, die können alle Gitarre spielen und das hatte gar keine Bedeutung, weil jeder Zweite kann das. Weißt du, das wären Leute, die wären hier sofort Gitarrengötter.
Ja.
Da drüben guckt kein Hahn, kriegt kein Hahn danach, weil...
Ist halt ja so Family Business, da wird das so mitgeben. Und die einzige Familie, die wir hier in Deutschland haben, die das mitgemacht hat, sind die Kellys.
Ja, die Kelly-Familie, genau.
Und die sehen auch so ähnlich aus.
Die sehen auch so ähnlich aus, tatsächlich. Ja, die sehen zumindest vom Style so ähnlich aus.
Und die Kellys sind trotzdem, ich will gar nicht schlecht über die Kellys sagen, aber sind trotzdem alles richtig gute Musiker auch so, ne?
Also, total, na klar. So, ne? Also, wie gesagt, das ist halt in die Wiege gelegt.
So, aber trotzdem hier ist da wieder der Deutsche, sagt, die Kellys, Advent, Advent, dann Kelly brennt. Echt.
Aber das stimmt, das hat hier nicht diese Tradition, das wird alles so. Im Rahmen der Schulerziehung und so wird einem dazu aufgezwungen, aber das wird einem halt nicht in die Wiege gelegt.
Nee, das ist halt der große Unterschied. Genau, weil hier ist dann, glaube ich, viel ab dem Punkt irgendwann, dass man dann sagt, ach ja, hier Kind XY, meine Tochter, mein Sohn soll jetzt wäre mal ganz schön, wenn die jetzt hier Geige spielt.
Weil es natürlich auch hier Leute gibt, Naturtalente gibt, ohne Ende gute Mucker, ohne Ende. Es gibt immer wieder Ausnahmetalente und die schaffen sich da dann auch selber drauf. Also es gibt ja auch genug Leute, die haben eine Gitarre rumliegen und die machen einfach dann wächst du ja auch damit auf.
Klar.
Aber wenn man, also je eher man damit anfängt, desto besser auf jeden Fall.
Ey, voll.
Also ich bin auf jeden Fall zu spät angefangen.
Wann hast du angefangen?
Ich glaube, ich habe wirklich erst mit 16 oder 17 super spät E-Gitarre für mich entdeckt.
Ja.
Und vorher Klarinette und Saxophon. Das war aber eher so aufgezwungen. Also so nach dem Motto, du musst ja ein Instrument lernen. Dann hat mein Bruder irgendwie als Köttel, der ist 5 Jahre jünger, hat er dann irgendwie, der hat so musikalische Früherziehung und dann kam der auf die Idee, Weihnachten, ich brauche eine Klampfe. Mhm. Dann sind wir zum Bias Musik und ich bin einfach nur so mitgefahren. Mhm. Und dann hat der da irgendwie eine Stratocaster, so eine japanische und einen kleinen Mini-Amp. Mhm. Dann sag ich zu meinem Vater, weißt du was, ich glaube, ich möchte auch E-Gitarre spielen. Dann hat er noch eine gekauft und noch einen Amp. Das fand ich sehr geil. Dann sind wir da, ich glaube, ich hatte damals schon eine Tele und dann sind wir da mit 2 E-Gitarren abgedüst.
Geil.
Und ich war natürlich total happy, habe noch nie Gitarre gespielt.
Ja.
Und dann habe ich da richtig losgelegt. Das war ganz witzig.
Aber man muss trotzdem sagen, ich finde es so, ich glaube, ich habe mit 12 oder 13 angefangen, wo ich mir damals aber auch schon dachte, viel zu spät. Also für mich war immer alles, was jeder, der nach 6 Jahren erst anfängt, ist zu spät.
Ja, im Prinzip ist das ja auch so. Also wenn man hoch hinaus will, ist das auch so.
Ja, also ich glaube, trotzdem gehört auch, klar, was heißt dann, also Talent sowieso, muss man auch sagen, das Talent ist leider so. Und auch, dann der richtige musikalische Input. Also ich habe einen super Lehrer gehabt, immer nochmal schöne Grüße an Jabba hier, weil der hat mich mitgeprägt und ich habe aber auch viel Bock gehabt. So. Und ich habe dann aber auch die Vorbilder auch immer gehabt, wo ich gemerkt habe, ey, die können richtig gut zocken. Mhm. Und dann, klar, ein bisschen Faulheit hat man dann auch gehabt, hat man dann irgendwann sagte, jetzt zum 1000. Mal aber die Skalen zu üben, bla und bla und bla. Aber am Ende ist es das. Also alle Leute, die groß geworden sind, ob das ein Paul Gilbert ist, was weiß ich, Steve Vai oder Schieß mich tot, die haben alle ziemlich viel geübt. Und das
sehr Fleiß, lange. Fleiß ist auch wichtig.
Exakt.
Ja klar, also genau. Talent, Fleiß und früh anfangen, das ist so. Du musst einen gewissen Drive haben. Und das sind so Sachen, die kann man sich nicht aufzwingen. Also Nein. Das kommt dann von selbst. Und darum solche Naturtalente oder auch dieser Marcus King, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Das ist ja auch so aus dem Dunstkreis, dieser Southern Rock, Klax-Nummer. Ja. Der Typ ist jetzt, glaube ich, 23 oder 24 geworden. Das ist einfach krank. Also der wäre sogar zur Hippie-Hendrix Zeit ein Star geworden, bin ich mir sicher, wo es nur um Qualität ging und um Innovation und nicht um Fashion und wie man aussieht und weiß ich nicht was noch. Damals war ja Musik sehr qualitativ hochwertig. Das ist auch so meine Ära, muss ich sagen. Im Endeffekt.
Ja.
Also das ist einfach Phänomen. Es gibt schon so Jahrhunderttalente immer wieder mal, zum Glück.
Natürlich.
Zum Glück.
Also wahrscheinlich auch in jedem Bereich.
In jedem Bereich, ganz klar.
So, das ist ja auch ganz klar. Aber ja, das ist mittlerweile... Das hat sich schon geändert. Ich bin mal gespannt, so was jetzt auch irgendwann kommt, weil auch so alle Leute, die ich cool finde, die großen Gitarristen und Gitarristinnen, obwohl Gitarristinnen gibt es ja immer noch leider echt immer super wenig. Gibt's also die einzige, die mir dann immer einfällt, so die man so kennt, ist Jennifer Batten zum Beispiel.
Das ist ja auch schon 40 Jahre
voll, her. Voll, so, ne? Und ich war letztens mal bei dir auf dem Instagram-Channel und dachte so, okay, das ist krass, weil die hat mit Michael Jackson zusammengespielt, die kann auch schreddern und sowas und hat dann da irgendwie 2.000-3.000 Abonnenten oder sowas. Und da denke ich mir,
ist schon heftig.
Ey, wirklich, das ist wirklich krass. Ist so, und das ist so, aber ich bin da, gut, es gibt auch durch Instagram und YouTube wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt einfach nicht einfallen, aber ich meine jetzt mal so, die man so wirklich noch aus dem großen Musikkreis
einfach kennt. Im Mainstream-Rock quasi gar nicht vorhanden.
Gar nicht, also fast null. Also wenn jemand gerade noch was einfällt, sagt mir das gerne, ich weiß
es
gerade.
Aber du weißt es sicherlich auch. In unserer Branche sind es meistens ältere Herren mit also aus anderen Zeiten, die hauptsächlich Mucke machen oder halt irgendwelche Metal-Kids.
Genau.
Das sind so die beiden Hauptpfeiler, denke ich mal. Und ich weiß nicht, ich habe vielleicht irgendwie 1% Frauen oder weniger. Also es spielt ja auch kaum eine Frau Gitarre, leider. Also es wundert mich, aber...
Also es wird schon mehr, also muss man auch, glaube ich, dazu sagen. Ja, was heißt mehr, aber zumindest, wie du schon gerade auch gesagt hast, ich rede jetzt von den ganz großen Namen. Wenn ich immer halt jetzt sage, was weiß ich, Paul Gilbert, Steve Vai, dann müsste ich auch Jennifer Batten nennen. Ist aber wirklich eine der ultra wenigen, die man einfach aus der Zeit noch kennt.
Total.
In anderen Musikrichtungen ist das was völlig anderes. So, dann denke ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Soul R&B oder sowas denke ich an Michelle Nicliscello, eine Bassistin, die singt auch noch, ey, die ist der Oberkiller.
Auf jeden Fall im Jazz und so gibt es mehr oder Klassik.
Genau, klar,
natürlich
klar,
ohne Ende auch weibliche Solisten.
Ganz raus, ganz genau. Ja, das stimmt.
Vollkommen.
Aber so im Mainstream-Rock-Metal-Bereich ist das schon teilweise...
Ja, als Vokalist natürlich
irgendwie. Ja, natürlich, oder klar.
Das, Sängerinnen
so hast du natürlich. Oder sowas hast du auch,
aber klar. Ansonsten instrumental wenig, ganz wenig.
Genau, instrumental, das ist so das Ding. So, ich kenn auch viele Bands im Ladies-Bereich. Warpaint finde ich mega, das ist dann so ein bisschen Independent Alternative. Wurde aber jetzt nicht so um die große Virtuosität letztendlich geht. Ich bin trotzdem gespannt, jetzt mal geschlechterunabhängig, wohin sich das entwickelt wird. Also ich meine jetzt alle, ob das ein Slash ist, ob das, wie gesagt, die Shredder-Jungs oder sowas sind. Irgendwann sind die platt. So, und
ja, oder sind es schon?
Sind's natürlich schon so, ne?
Ja, klar.
Was werden wir dann so erleben? Ja, also der große Trend ist ja gerade immer noch so dieser ganze Djent und das Polyphone ist ja mega angesagt, wo ich vollkommen raus bin.
Bin ich auch total raus. Also, das kann ich mir überhaupt nicht anhören. Geht gar nicht. Geht vollkommen an mir vorbei.
Bei mir auch.
Ja, ich meine, es kommt ja alles irgendwann wieder, ne? Ich meine, also ich höre ja halt eben gern so Classic Rock, jetzt nicht unbedingt die Mainstream-Nummern davon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich AC/DC höre oder so ein Zeug. Das ist einfach, einfach für mich zu abgegriffen.
Ja, bei mir auch.
Aber es gibt ja auch, selbst modetechnisch sehen die alle ja wieder aus wie aus den 70s, wenn man sich mal die ganzen...
Oder 90s auch.
90s, diese ganze Grunge-Nummer oder was auch immer. Das kommt ja sowieso alles immer wieder.
Ja.
Also wird auch immer wieder geile Musik kommen und auch Gitarrenmucke wird immer mal populärer sein oder weniger populär sein. Also es wird weitergehen. Nur klar, wie es weitergeht.
Genau, wie es. Das und ich meine, am Ende sind wir aber perspektivisch gesehen so. Ne? Ich meine, wir haben unsere Zeit, mit der wir groß geworden sind. Und beziehungsweise, du hast ja auch gesagt, die Ära, die hast du auch nicht miterlebt wahrscheinlich, die du richtig cool findest.
Nein,
ne? Das ist ja
war die Ära meiner Eltern.
So, genau. Das ist ja bei mir genauso. Ich finde die 80s, 90s richtig cool und ich bin Baujahr 88 und kenne die auch nur mehr aus der Retro-Perspektive. So, ne? Und trotzdem, ich bin so ein bisschen gespannt, weil klar entwickelt sich dann alles weiter, soll auch so bleiben. Aber so dieser... Ich weiß nicht. Also ich muss gestehen, ich finde Slash immer noch ultra cool. Also einer der coolsten Gitarristen, die ich mir so erstmal vorstellen kann.
Das ist der Prototyp des Rockstar-Gitarristen. Ne?
So.
Von der Optik, vom Style, vom Spielen, zeitlicher Kontext.
Ja.
ist natürlich so einer der ganz großen, auch als Persönlichkeit, ja, nicht nur als Musiker. Ne? Da muss halt schon als Rockstar, der ist halt ein Rockstar.
Genau.
Und da gibt es halt nicht so viele von,
schlicht und einfach. So, und was, aber gut, es kommt immer was danach. Vielleicht sind wir da auch raus, weil wir uns damit nicht mehr so beschäftigen.
Das kann ja sein. Ich glaube, diese richtigen Gitarrenhelden, da ist halt Slash einer davon, genau, ne? Definitiv.
Meinetwegen auch, ey, auch gerne Kirk Hammett oder James Hetfield.
Gehören dazu. Das sind halt nicht nur Musiker, sondern die haben halt auch Charisma,
genau,
diese Leute. Ne? Ja. Die haben auch vom Style her und so.
Ja.
Das ist nicht nur die Gitarre, sondern die ganze Person drumherum und
genau.
Slash. Und auch Zakk Wylde ist natürlich so jemand. Klar, der Typ ist zum Teil eine Karikatur seiner selbst, ja, wenn er da irgendwie den King Kong sich auf die Brust schlägt und so und 1 Million Töne in einer, ja, Minute spielt. Aber das ist natürlich wirklich so, diese ganze Persönlichkeit ist halt wirklich Rockstar pur. Ne? Da gibt's nicht so viele von.
Nein, und die werden ja auch, wie gesagt, die haben auch noch ein paar Jahre, aber jünger werden sie halt auch
nicht. Jünger werden sie nicht und die sind ja auch alle in den 50ern, sag ich mal,
mindestens. Und die haben auch alle, vielleicht ein Zakk Wylde jetzt nicht, aber so ein Slash, der hat auch, glaube ich, alles mal ausprobiert, was man ausprobieren kann.
Ja,
und
ne, mit Sicherheit.
Nimmt also auch
irgendwann wirst du davon nicht besser als Musiker. Das ist
nee, klar. So, und deine Lebenserwartung wird es wahrscheinlich auch nicht gerade verlängern.
Ja, aber man weiß es ja
nicht. Man weiß es ja nicht.
Totgesagte Leben länger.
Das stimmt. Nein, der Typ ist ja noch fit, so, aber ich bin gespannt, wohin sich die Gitarre, aber einfach so, was für eine Wahrnehmung vom, ja, Rockstar, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, so,
ja,
ne, was da am Ende dann noch bei rumkommen wird. So.
Bin auch gespannt. Aber sieht ja ganz vielversprechend aus, finde ich momentan.
Also,
Live-Mucke ist mehr denn je und also populär.
momentan
geht es ja gerade nicht.
Aber, ja, genau. Ne,
also es ist, ich finde, wenn irgendwo mal, also vor Corona, Konzerte waren, es ist ja alles immer gerne und gut besucht,
ja,
und die Leute sind heiß auf Live-Mucke, glaube ich, mehr denn je, generell. Also
ja,
auch kleine Konzerte, ich selber auch. Und ich denke mal, wenn das nach Corona wieder losgeht, dann gibt es noch eine Menge zu gucken. So.
Ey, es gibt auch einen riesen Nachholbedarf, darf man auch nicht vergessen.
So,
also da wird es auch ein Überangebot geben, habe ich auch schon ein paar Mal
sehr
gesagt.
Geil.
Und ey, soll ja auch, das ist ja, ich hoffe, das
sind
dann, so die goldenen 20er endlich mal, dass man dann wirklich sagt, so, ja, ey, jetzt, du kannst alles wieder machen. Und
es wird so kommen, jede Pandemie geht mal vorbei und dann der Nachholbedarf ist da.
Jo.
Und ich glaube, dann geht's richtig los.
Ich hoffe.
Ne?
Ich hoffe also, wirklich. Definitiv. Wir haben, ich guck mal eben, ich glaube, wir haben jetzt auch diese. Wir haben 2 Stunden, Daniel.
Ja, es ist ey, ja schon,
wir wollen ja nicht die
Zuhörerschaft, die potenzielle überstrapazieren.
Nein, das werden sie nicht, das ist eine super Folge und ich freue mich, also ich moderiere es einfach jetzt mal ab.
Ja, ja, natürlich,
klar. Ich fand es mega, mal hier gewesen zu sein.
Ja,
freut mich. Ich muss für alle Leute da draußen sagen, ey, wenn ihr Probleme an der Gitarre habt, geht zum Daniel.
Oder zu dir.
Oder zu mir, nein.
Genau.
Ey, nein, den Spruch wollte ich noch sagen. Eigentlich wollte ich sagen, halte deine Freunde nah, halte deine Feinde noch näher.
Ja. So.
Deswegen bin ich überhaupt hier. Ne? Nein, ey, hatten wir ganz am Anfang schon, ohne Witz, man teilt sich dazu auf und wir kommen beide klar.
Also es ist eine Nische, aber sie ist ja auch nicht so klein, dass nur ein Mensch bestehen kann.
So.
Ne? Also
am Ende
muss man ja auch mal sagen.
Nein, und deswegen, ey, wenn ihr Bock auf eine coole Tally habt, eine Firebird, irgendwas so Symbiose dazwischen.
In dem Bereich, genau.
Genau, schau beim Daniel vorbei, wirklich. Also ich kann es nur empfehlen, super Werkstatt und trotzdem merke ich mir jeden Kunden, der hier bei dir war, den ich gesehen habe, ich letztens auch ja, einer ist mir fremd gegangen, ich habe es gesehen bei Instagram, ja. Nein, das ist auch nicht schlimm. Ja,
ich weiß,
voll in Ordnung,
ja, mein Gott,
so, natürlich nicht in Ordnung, so wenn du das hörst, ich habe es gesehen. So. Nein, ey, ich meine es nicht so, ne, das ist voll cool.
Aber klar, es überschneidet sich natürlich manchmal, aber alles in allem, der Markt ist groß genug.
Nein, der ist wirklich groß genug und ich würde, das sage ich noch zum Abschluss, ich hatte das, glaube ich, irgendwie letztes Jahr mit einem guten Stammkunden von mir gehabt, weil er sagte, ey, ich empfehle dich auch immer weiter und so was und bla und dann sagte dann, weil der gerade in einer neuen Band angefangen hat, sagst du, nee, ich empfehle dich weiter, aber all die Jungs aus der Band, wo ich gerade angefangen habe, sind alle bei Daniel Schippers und ich sage, ey, ist doch voll cool, soll auch genauso bleiben, weil das ist so, ich finde das, man will sich doch gar kein irgendwie aggressiv jetzt abwerben oder sowas. Was
hat sowieso keinen Sinn.
Nein, das hat auch das wirklich keinen Sinn, das ist so, dafür ist die Nische einfach viel, also ich würde es machen, wenn wir wahrscheinlich jetzt, also ich will nicht wissen, wie viele Friseursalons es gibt, ich glaube, da ist wirklich ein Werben bis zum geht nicht mehr, musst du aber auch, es geht ja nicht anders.
Genau. So, aber unsere Branche ist zu klein.
Genau, die ist
also
zu klein.
Du brauchst sicherlich in jeder Ruhrpott-Großstadt irgendwie so einen Typen wie uns.
Voll.
Ich denke mal, wir haben ja auch beide genug zu tun.
Ey,
da spricht auch Bände. Mehr könnte ich auch gar nicht machen, nicht wirklich. Also ich meine irgendwo, und insofern, hier und da gibt es halt Leute, die machen das, was wir machen, aber die Branche ist so klein, die Nische ist so klein. Ich finde, jeder kann da koexistieren.
Voll.
Und im Endeffekt muss der Kunde halt. Darum hat mich das auch nie interessiert, was in Anführungsstrichen die Konkurrenz macht. Weil man, jeder kann nur seinen besten Job machen.
Genau.
Und wie gesagt, wer jahrelang in der Branche besteht, der wird schon wissen, was er tut.
Wenn es so eine Ruhrgebietskarte gibt, dann sieht man einfach so Bochum, ist dein Gebiet.
Genau,
Essen, genau. Mein Gebiet.
Und wir
kämpfen jetzt Duisburg, weil der Doc nämlich jetzt
ist ja vakant.
So, und da müssen wir jetzt dann gucken, wie
wir das Richtung, Richtung, Richtung Westen geht das jetzt.
Genau.
Ritt nach Westen.
Da müssen wir dann gucken. Nein, aber ich habe es aber auch gemerkt, dadurch, dass der Schneider raus ist dann gerade,
Es ist merkt man, da kommen Leute.
Ja, ist es so. Definitiv. Du hast dann auch Anfragen, wo du sagst, hier, ich habe eine Empfehlung vom Doc bekommen, weil der nicht mehr da ist und sowas. Also weil der im Sabbatjahr macht und da merkst du auch, okay, das fällt dann auch auf. So, ne? Und die müssen ja auch irgendwo hin. So. Die sagen ja nicht, okay, dann gehe ich jetzt irgendwo mehr hin. So, ne?
Ja, das ist ja klar.
Nee, aber ey, am Ende des Tages trotzdem, ist mir wichtig zu sagen, dass das ja, deswegen bin ich ja auch hier nicht, um irgendwie, ich finde das cool, Leute kennenzulernen. Und das soll ja auch deine Folge sein. Und ey, wenn ihr Bock drauf habt, probiert alle Leute aus. Das ist doch völlig in Ordnung.
So, eben, ne? Das ist ja das Beste, was man sagen kann. Es gibt ja die Vielfalt und jeder soll sich aussuchen, was ihm am besten gefällt. Mehr kann man doch gar nicht sagen.
Exakt. Ey, schönes Schlusswort. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, schön, danke, dass du hier warst.
Genau, morgen kommt die Folge online. Also wenn ihr so hört, ist sie schon online logischerweise. Und nächste Woche kommt auch schon die nächste Folge. Ich will nicht zu viel verraten. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Und tschüss.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.